ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe es, mir Menschen einzuladen, die uns etwas über die Gesellschaft, über uns erzählen können und das auf möglichst humorvolle Art und Weise, so wie das Tassim Durgun in dieser Folge macht.
Talk mit Thees.
Ich war im Überlebensmodus danach und wollte unbedingt trainieren, förmlich wie für eine Sportart. Ich wollte besser werden, damit sowas nicht mehr passiert. Hinter diesem Ausruf steckt eine Verzweiflung und irgendwann platze ich förmlich und spreche das aus, was schon lange irgendwie in mir brodelte, aber was immer irgendwie verboten wirkte. Mama, bitte lern Deutsch. Diese Momente in der Behörde, wo ich diese Überlegenheit empfunden habe, dass da Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen geschockt waren darüber, wie ich spreche oder wie ich Schreiben aufsetze, das fand ich manchmal auch cool. Hinter diesem German Smile steckt der nett gemeinte Rat, verpiss dich und lauf weiter, sonst raste ich hier gleich aus.
Tassim ist Social Media Star. Er ist Sohn aus der Türkei eingewanderter kurdisch-jesidischer Eltern. Und er hat ein sehr erfolgreiches, humorvolles Buch geschrieben über die Alltagsrealität eines großen Teils unserer Gesellschaft, Migrantenfamilien und deren in Deutschland geborene Kinder. Ein Teil der Gesellschaft, der sich oft nicht gehört oder gesehen fühlt. Er hat darüber dieses Buch geschrieben, Mama, bitte lern Deutsch. Er erzählt darin natürlich von seiner Mutter, die er sehr bewundert. Eine Frau, die staatenlos ist, kaum deutsche Sprachkenntnisse hat, als Putzkraft arbeitet, aber eine wahre Poetin ist, eine Königin der Metaphern. Jeder von uns kennt eine Person, wie meine Mutter, schreibt in diesem Buch. Die Frau mit dem Kopftuch, die an der Aldi-Kasse den Verkehr aufhält, weil sie nicht einsehen will, dass sie nur eine bestimmte Anzahl von Hefewürfeln kaufen darf. Meine Mutter. Die penetrant laute Person an der Bushaltestelle, die Sonnenblumenkerne knackt. Meine Mutter. Ich, hat sie mal gesagt, habe immer nur ans Arbeiten und Überleben gedacht. Und ein zweiter Satz, wir können so nicht weitermachen, ihr müsst träumen, hat sie zu Tassim gesagt. Tassim selber ist geboren in Deutschland, er kommt aus Oldenburg, hat Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, hat eine ausgeprägte Liebe zur deutschen Grammatik, ist bekannt geworden mit Videos auf Instagram und auf TikTok. Er verbessert darin zum Beispiel die Grammatik in rechten Hasskommentaren oder er fragt seine Mutter, ob sie die AfD mag. Antwort nein, ich mag Angela Merkel. Die Mutter ist ganz oft dabei bei seinen Videos, ist aber nie im Bild, immer nur zu hören. In diesem Podcast lernen wir sie ein bisschen kennen, zusammen mit seiner Familie. Es ist auch interessant, wie er mit seinen Geschwistern umgeht. Warum er so mit ihnen umgeht, das erzählt er hier, oder er versucht es zumindest. Er erzählt auch von der Verantwortung, die er als Kind hatte, weil er viele Dinge regeln musste und übersetzen musste, Prospekte, aber eben auch auf der Ausländerbehörde. Und er berichtet, welche Situationen ihn dazu motiviert haben, Deutsch möglichst perfekt zu lernen. Da gab es zum Beispiel diese eine Situation, nach der ich mich erst mal gar nicht getraut habe zu fragen, weil ich dachte, dass er sie schon so oft erzählt habe, als sie mit einem Ablehnungsbescheid zur Ausländerbehörde gegangen sind und am Ende ein Security-Mann handgreiflich wurde und seine Mutter mit dem Kopf auf den Tisch drückte. Und nach unserem Gespräch erzählt er mir, dass ihn keiner in irgendeinem Interview jemals zuvor auf diese Szene angesprochen habe. Was mich total überrascht hat. Hätte ich es gewusst, hätte ich noch ausführlicher darüber mit ihm gesprochen. Aber es gab so viel anderes. Abstruses, aber auch Kurioses, das uns so viel über unsere Gesellschaft erzählt. In dieser sehr sympathischen Begegnung mit Tassim Durgun.
Ein Podcast von SWR 3.
Tassim Durgun.
Hallo.
Ich wollte gerade sagen, ist mein Gast. Ich bin eigentlich eher bei dir zu Gast hier.
Eigentlich schon, ja.
Also erstmal herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ey, wir sind in Oldenburg. Wir sind in Oldenburg, in deiner Heimat.
Das ist purer Luxus heute für mich. Ich muss nirgendwo hinfahren. Ich darf von zu Hause aus arbeiten heute.
Und ich war noch nie in Oldenburg, obwohl ich ja auch ein Kind des Nordens bin.
Ja.
Und hatte mich sehr, sehr gefreut. Und war jetzt so im Verzug mit der Bahn, die ich auch gar nicht bashen möchte, aber heute war es schon wirklich absurd. Das ist so einer dieser Tage, wo du denkst, ist da versteckte Kamera irgendwann? Und jetzt bin ich aber hier.
Ja, du hast es geschafft.
Meine Freundin Anke,
ja,
die du ja sehr liebst, hast ja auch auf Social Media und in, auf diversen Kanälen hast du es ja verbreitet.
Ich kann leider nichts dagegen tun, leider ist es so.
Ja, ja, meine Freundin Anke Eggerge hat dir dann auch noch eine kurze SMS geschickt. So, und die ganz will ich aber jetzt, ja, da will ich jetzt hören, was steht.
Ich glaube, also ich werde sie nicht 1:1 vorlesen.
Doch, musst du. Du aber darfst es 1:1 vorlesen. Also sie, sonst werde ich sie bitten, das 1:1 zu schicken.
Die SMS.
Ach so, die Liebesbekundung an dich, die kannst du weglassen?
Die lasse ich heute ausnahmsweise weg, aber sie, die Nachricht beginnt schon ganz entzückend. Mein bester Freund ist auf dem Weg zu dir, aber Mist. Leider hier und da ein bisschen Verspätung. Die Verspätungssituation, die thematisiere ich nicht weiter, davon haben wir gehört. Aber dann brieft sie mich ganz, ganz süß und dann sagt sie bezüglich der Verspätung, bitte hau ihn nicht, was ich ohnehin nicht vorgehabt hätte, aber ärgern darfst du ihn gerne. Sein Musikgeschmack ist wirklich seltsam. Er ist schwer hängen geblieben in den 80ern. Dann noch HSV-Fan, ja, und kein Fan deutschen Theaters. Wir können in diesen Bereichen nicht weiter entfernt sein voneinander. Umarmung aus dem ICE nach Stuttgart.
Geil.
Und so weiter und so fort.
Das ist lustig.
Ja, also es ist also süß und gehässig zugleich.
Ja, aber gut, HSV-Fan an sich, okay, das ist ja völlig in Ordnung. Deutsches Theater, ja klar, sie liebt es, wenn irgendjemand auf der Bühne in Handtaschen kackt und sowas. Mhm. Sie findet es richtig gut.
Für Anke ist das Kunst, ja, wenn man in Handtaschen kackt. Ne?
Ich finde es total überflüssig. Ich liebe eher so, was die Engländer, die Amerikaner machen, weißt du, so Geschichten erzählen.
Ja.
Aber mit dem Musikgeschmack, das verstehe ich jetzt nicht. Er ist in den 80ern hängen geblieben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ich weiß, also ich finde von alledem, was sie da über dich offenbart hat, ich finde davon gar nicht schlimm. Beziehungsweise ich habe wahrscheinlich kein Expertisenwissen, um dich ausreichend entweder noch mehr lieben zu können oder hassen zu können. Ich habe keine Ahnung von Fußball, ich habe keine Ahnung vom deutschen Theater. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was für eine Mucke in den 80ern so geil gerade am Start war.
Also ABBA-Fans sind wir beide. Das ist 70er und 80er. Okay. Also das sind wir beide. Aber ja, Hardcore, das meint sie aber nicht. Mhm. Und den Rest weiß ich nicht, was sie meint. Also ich meine,
war Kate, kennst du Kate Bush?
Ja.
War das 80er?
Auch, glaube ich,
weil,
ja.
Weil wenn ja, dann mag ich die Tonalität der 80er. Ich höre gerade sehr viel Kate Bush irgendwie.
Ja, also 80er waren, glaube ich, auch Modern Talking. Nein, das war 90er, oder? Das war 90er, das war kein 80er.
Das war ein bisschen später,
ja. Also wir reden von Rick Astley, waren 80er Jahre und Bananarama und was nicht alles, okay, aber ist nichts, was ich höre. Tassim,
ja,
also richtig gut, dass wir jetzt zusammenkommen.
Ich freue mich.
Aber wie geht es dir? Du warst Corona-krank.
Ich war Corona-krank.
Deswegen haben wir verschieben müssen, nämlich
genau,
auch.
Genau, wir hätten uns eigentlich vor 3-4 Tagen schon gesehen, aber ich war eine ganze Woche Corona-positiv. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse und hab dann natürlich viele Menschen gesehen, getroffen und signiert. Und dann irgendwo habe ich mich da angesteckt.
Oh Gott,
und dann kam ich aus Frankfurt zurück und mir ging es richtig beschissen. Und dann aus Jux und Dollerei dachte ich mir, ey komm, ein Throwback in alte Zeiten, mach doch mal einen Corona-Test. Und dann war er direkt positiv. Und mir ging es auch wirklich, wirklich Corona-positiv. Also
okay, so
mir ging es ganz, ganz doof. Und das eine ganze Woche durch. Aber jetzt seit 2 Tagen bin ich wieder negativ und mir geht's gut und deswegen können wir heute hier sitzen, Gott sei Dank.
Wobei man hat sich echt liebevoll um dich gekümmert, aber du hast voll das Tikka Masala von deiner Schwester gedisst.
Tatsächlich, es war nicht gut. Es war
und es geht eigentlich nicht, ich meine Tikka Masala.
Nee, aber da schmeckt mir das Fertiggericht aus dem Supermarkt dann doch besser als das, was meine Schwester da fabriziert hat. Und ich glaube, also sie kann gut kochen, aber das Tikka Masala, das ist nicht eine Kunst, die sie beherrscht, nein. Es war nicht gut.
Okay, also ich muss dir glauben.
Du musst.
Ja, ich hatte jetzt keinen Kontakt vorher zu dir, sonst hätte ich gesagt, bring mir bitte ein bisschen was mit, dann können wir ein Live-Tasting machen, ja, ob es wirklich
nichts,
so schlecht ist.
Du hast nichts verpasst.
Okay, ich glaube dir. Kurzer Steckbrief mit dir zu Beginn.
Ja, gerne.
Gefühltes Alter?
24.
Schön. So, verzogen worden von den Eltern in
Oldenburg.
Ne? One and only. Dialekt, ja, nein?
Nein.
Geschwänzter Beruf?
Naja, der Lehrerberuf.
Ne? Stimmt, das ja. Natürlich ist ja der Lehrerberuf. Ja. Du hast ja sogar. Moment, hast du fertig studiert?
Es fehlt nur noch die Masterarbeit.
Es fehlt die Masterarbeit.
Und das ist ganz schön peinlich, dass ich so lange darauf warte. Aber ich sitze ja gerade hier, ich kann gerade nicht schreiben.
Was wäre ein geiles Thema für deine Masterarbeit? Was wäre eins?
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe schon die Bachelorarbeit über die Weiße Rose geschrieben.
Okay.
Ich interessiere mich sehr für den Widerstand im Nationalsozialismus. Und ich glaube, ich hätte Bock, auch die Masterarbeit wieder in die Richtung zu schreiben. Ich bin nicht jemand, der das Rad neu erfinden muss, historisch oder so, und irgendwas neu erforschen muss. Deswegen lieber das, was schon gut erforscht ist und wo ich Spaß dran habe. irgendwie die Richtung.
Deutsch und Geschichte hast du, ne?
Genau,
ja. Auf Lehramt.
Ja, richtig.
Okay, aber es ist auch immer gut, wenn man irgendwas hat, auf das man nochmal zurückfallen kann.
Ja, wer weiß, vielleicht würde ich nächstes Jahr nicht mehr von dir eingeladen werden und dann werde ich dann doch noch Lehrer, mal gucken.
Ich habe mit Tony Bauer zum Beispiel vor kurzem gesprochen.
Kenn ich, ja.
Kennst du, ne?
Cooler Typ.
Ja. Super Typ. Ja. Und der ist aber so total überzeugt, dass er in 30 Jahren auch noch als Comedian auf der Bühne stehen wird.
Super.
Einfach mit dem Argument, naja, aber guck mal, man wird doch von Jahr zu Jahr besser. Warum sollte ich in 30 Jahren nicht auf der Bühne stehen? Ich werde doch von Jahr zu Jahr besser.
Eigentlich logisch, ne? Eigentlich gut. Aber das habe ich nicht so sehr an mir, wie das bei Tony der Fall ist. Ich glaube, das liegt daran, dass ich bin kein Pessimist, aber ich will dann doch immer so einen Plan B parat haben. Und das ist nun mal der Lehrerberuf.
Okay.
Und wer weiß, vielleicht habe ich auch irgendwann keinen Bock auf all das, was ich gerade hier mache.
Ja. Lieblingsort?
Ich weiß, es ist langweilig, aber Oldenburg.
Ja,
so schön. Und wenn wir spezifischer werden möchten, dann mein Wohnzimmer in Oldenburg.
Ja. Okay, was ist der schwieriges Wort, aber ich habe auch eine lange Reise hinter mir. Ja, der charakteristischste, das ist ein geiles Wort, charakteristischste Gegenstand in deinem Wohnzimmer.
Für mich?
Ja.
Der charakteristischste Gegenstand in meinem Wohnzimmer für mich.
Also was steht da Besonderes rum, was wirklich typisch Tassim ist?
Vermutlich, es ist keine innovative Antwort, aber all das, was so in mir vorgeht und woran ich tüfte, halte ich in Notizen fest auf dem Laptop. Und es ist nun mal mein Laptop, der alles offenbaren würde, aber mein Bücherregal dann doch.
Okay.
Weil ich habe ein ganz, ganz, darauf bin ich sehr stolz, ein ganz fettes Bücherregal mit den unterschiedlichsten Büchern. Aber ich bin dieser möchte gern Leser, der dann ganz viel kauft oder Geschenk kriegt oder vielleicht auch klaut, also ausleiht und nicht mehr zurückgibt, aber dann kaum liest. Aber trotzdem, dieses Bücherregal steht für mich und all das, was ich werden möchte.
Die Japaner haben, glaube ich, ein eigenes Wort für diese Stapel von Büchern.
Ich hab's vergessen.
Und ich meine, es ist Zondoku oder sowas.
Ja.
Für die Stapel von Büchern, die dort liegen, die aber nie gelesen werden, voraussichtlich.
Und das gehört zu mir, dieses Wort. Im Deutschen sagt man, das ist gar nicht so schön wie das japanische Wort, aber im Deutschen sagt man, das sei der Sub, der Stapel ungelesener Bücher.
Der Sub, das hatte ich noch nicht gehört.
Hört sich aber auch scheiße an. Dann lieber das japanische Wort.
Ja, Sub klingt überhaupt nicht gut.
Hört sich wie ein Abonnement in irgendeinem Fastfood-Restaurant an.
Stimmt, es gibt dieses, ich war in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal in genau diesem Restaurant, wo man so viele Entscheidungen treffen muss. Von der Art der Sorte des Brotes bis zu dem Belag. Und dann entscheidest du dich für den Belag. Und dann heißt es aber, ja, aber der ist nicht mit drin im Preis.
Stressig.
Der ist mit Aufpreis. Mega stressig. Ich habe es nur ein einziges Mal gemacht in meinem ganzen Leben.
Ich finde es super lecker und ich würde gern öfter hingehen. Aber ich bin ein tendenziell introvertierter Mensch. Und dieser Ort, dieses Restaurant, ist nicht für introvertierte Menschen gemacht. Es ist purer Stress. Ich komme da raus zwar mit Sandwich in der Hand, aber auch mit sehr, sehr viel Schweiß auf der Stirn. Ich gehe da ungern hin. Ja.
Ganz ehrlich, und es ist jetzt kein Witz und auch nicht übertrieben. Ich habe mich 20 Jahre davor gedrückt, weil ich, also Schiss ist ein bisschen übertrieben, aber wirklich, weil ich Angst davor gehabt habe, das nicht gut machen zu können.
Mhm.
Und dann war ich an einem Bahnhof, ich glaube es war in Karlsruhe, und da war keiner in der Schlange.
Mhm.
Es war niemand da. Und dann habe ich mich zum allerersten Mal getraut und fand es trotzdem ein bisschen anstrengend.
Ich finde, das ist nicht übertrieben. Mir geht's ähnlich. Vor allen Dingen muss man dann ja auch gefühlt zwischen 10 verschiedenen Käsesorten aussuchen.
Genau.
Und dann, wenn man den Frischkäse haben möchte, der zum Streichen ist, darf man auch nicht mehr den Streukäse nehmen. Und all das, finde ich, diese Regelung, die es dann auch extra gibt, das ist eine Zumutung.
Und vor 10 Jahren hieß es, dass dieser Laden, den wir jetzt nicht benannt haben, aber er fängt ja mit diesem Wort an, dass es davon mehr Filialen gibt weltweit als von McDonald's.
Ah krass, das wusste ich nicht.
Ja, aber diese Zahl ist von vor 10, 12 Jahren. Also ist schon ein bisschen, aber selbst da hat es mich überrascht, weil du letztendlich in Deutschland davon ja gar nicht so viele siehst, während jede Stadt gefühlt 20 McDonald's hat. Aber das war dieser Laden.
Aber das muss ja bedeuten, dass es weltweit viel mehr Menschen gibt, die mutiger sind als wir beide und stressfrei Sandwiches bestellen können. Wow.
Ja.
Krass.
Okay, gut. So, das ist dein Lieblingsort. Lieblingswort.
Lieblingswort. Oh. Ich finde, es gibt ein Wort, das hat aber gerade mit etwas zu tun, woran ich arbeite. Ich finde das Wort Geflüster.
Geflüster.
Sehr schön.
Aha.
Es passt, das vom Klang her passt es total zu dem, was es bedeutet, finde ich.
Mhm. Flüstern.
Ja,
stimmt.
Finde ich cool.
Das ist fast schon onomatopoetisch, oder wie heißt das?
Ja.
Weil du bist ja der Mann, den man kennt, kann man fragen. Ey, ja. Ich habe von dir, dein Buch, habe ich irgendein Wort gelesen, aber ich glaube, wir kommen da gleich noch drauf,
ja.
Weil ich das irgendwo mir notiert habe. Das kannte ich noch nicht mal.
Okay, da bin ich
gespannt. Bin auch gespannt, was es ist, denn ich weiß es jetzt überhaupt nicht mehr. Okay, Tattoo?
Ob ich welche habe?
Ja.
Leider ja.
Aber so, warum leider?
Sie stammen aus einer Zeit, die aus dem ersten Lockdown. Und ich glaube, ich habe sie aus ein bisschen aus Langeweile sind sie alle entstanden.
Aber du hast sie nicht selber gemacht.
Nee, aber ich habe mir tatsächlich während des ersten Lockdowns auch, wo ich in diesem Rabbit Hole der Tattoo-Welt war, habe ich mir auf Amazon. Ich habe mir auf Amazon in der Zeit eine Billig-Tattoo, darf ich Amazon nennen?
Ja,
Ich habe mir bei einem Online-Anbieter.
Ja, du hast den Namen ja schon gesagt. Jetzt ja, ist ja schon zu spät.
Okay.
Wir schneiden hier nichts.
Super. Dann bleibe ich mir treu. Ich habe mir eine Billig-Tattoo-Maschine bestellt für 50 Euro oder so.
Nein.
Und habe dann dieses Hobby, habe ich 4 Wochen durchgestanden. Ich habe erst auf so Haut-Plastik-Imitaten geübt, dann irgendwann, das ist jetzt sehr makaber, ich weiß, tut mir leid, aber so macht man das in der Branche.
Ja.
Irgendwann habe ich dann auf Schweinehaut geübt.
So macht man es, genau.
Und dann hat mein Bruder sich angeboten, dass ich auf seiner Haut üben darf. Und sind wir weit gekommen. Und dann haben wir beide gemerkt, nein, das ist nicht vernünftig und habe ich aufgehört. Und leider hat dieses Hobby nachgelassen. Aber ich hatte auch mal eine Suchtphase, wo ich selbst tätowieren wollte.
Und das auf deinem Arm, stammt es von dir?
Das habe ich, nee, die sind alle in Istanbul entstanden.
Ach, okay.
Das wissen viele nicht, aber in Istanbul gibt es eine uralte Tattoo-Szene. Da gibt es eine Straße, wo ein Tattoo-Studio nach dem anderen sitzt und da sind die alle entstanden. Da sind ganz, ganz krass talentierte Tattoo-Artists, aber wenn es nach mir ginge, wären sie jetzt alle weg.
Okay. Was ist das unterste? Ein Widder? Ein Widderkopf oder was
ja,
ist das?
Ja, das ist ganz.
Das ist ein Widder mit so diesen gebogenen
Hörnern. Genau, Hörnern. Das ist ein Widder, ja.
Okay, und dann haben wir da 19.
Da haben wir die
MMXIX. Also X ist ja 1900. Was ist es ja? XIX ist 19.
Ja.
Und dann MM.
Nee, nochmal.
Ach so, nee.
Doch,
ach,
du hast
der 5.1.
Ja.
2019.
Perfekt.
Was ist da? Also in Lateinischen.
Ja,
oder
das
was
ist
sind
das
da lateinische Zahlen?
Von meinem Neffen.
Von deinem Neffen?
Ja. Genau.
Von der, ist es der Neffe, okay. Ist das der Sohn von deiner Schwester?
Richtig, richtig.
Das ist der Neffe, ne? Richtig.
Das ist der Neffe.
Ich hab sowas kaum, deswegen muss ich immer dreifach überlegen.
Ja, doch, das ist der Sohn von meiner Schwester und ich kann ihn gut ab. Ich kann ihn ausstehen. Deswegen dachte ich mir, ey, komm, Geburtstag und tätowieren
lassen. Also der Einzige. Okay, ja. Haben andere auch schon ihr Recht gefordert und haben gesagt, ey, jetzt aber auch bitte von mir.
Irgendwann dann auch die nervigen Geschwister, die kein Tikka Masala kochen können und die Eltern. Und da wohnen sie aber viel, viel kleiner, einer viel kleineren Schriftgröße, auch hier tätowieren.
Okay, also ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ja. Gülistan ist auf jeden Fall die älteste Schwester, die immer noch am Deutsch lernen ist.
Ja,
also die ist nicht so gut, wie sie eigentlich sein sollte, oder ist das, oder sagst du das nur
Das
so?
War zurückzuführen auf eine Situation, wo sie immer unsere Schulhefte beschriftet hat, wenn das neue Schuljahr begonnen hat. Und da hat sie immer mit so einer gehobenen Brust und einem Selbstbewusstsein statt Deutsch aufgeschrieben. Für das Fach, für die Deutschmappen.
Ja.
Das war so ein Gag, den ich dann ein bisschen da sehr lange erzählt hatte in dem Buch. Aber natürlich, sie spricht super Deutsch.
Ja. Okay, dann haben wir Dilian.
Dilan,
nein, ja. Nicht Dilian. Mhm. Dilian ist nämlich schon wieder ein männlicher Name, ne?
Ja, den gibt es tatsächlich, ja.
Okay. Dilan?
Ja.
Genau, das ist die immer weint.
Das ist die immer, die sehr nah am Wasser gewartet ist, auch die kein Tikka Masala kochen kann.
Ich kann auch kein Tikka Masala kochen.
Die,
ja, und der Jüngste,
Gian,
der hat einfach den Lottoschein. Der ist als erster von euch, hat er den deutschen Pass bekommen, weil die Regelung eben vorsah. Ich glaube,
ab 2000.
Ab 2000.
Wenn du ab 2000 zur Welt gekommen bist und irgendwie Eltern hast, die
länger als 5 Jahre.
Genau, in Deutschland leben und noch irgendwelche andere Eckdaten erfüllt sind, dann kriegst du direkt den deutschen Pass. Und da hatte er das große Glück, was Dilan, Gülistan und ich nicht hatten. Ja.
Bist du denn inzwischen, also auch seit Veröffentlichung des Buchs, bist du inzwischen etwas freundlicher zu deinen Geschwistern? Geht das?
Natürlich. Ich glaube, Ja, das ist halt so eine Tendenz von mir, dass ich meine Liebe und meine Fürsorge meinen Geschwistern gegenüber immer mit Zynik auskombiniere.
Das ist nicht immer so.
Es ist auch so, hast du Geschwister?
Ich habe eine Schwester aber nur.
Ja.
Ja, und klar, die habe ich auch ein bisschen gefoltert natürlich so, also im spaßigen Sinne, Muskelreiten und sowas, weißt du, wo ich auch im Nachhinein denke, Alter, was war los mit mir?
Ja.
Habe ich so Muskelreiten, weißt du, mit den Knien auf ihre Bizeps und dann...
Aber ich glaube, genau das macht Geschwisterliebe aus und ich bin der festen Überzeugung, es gibt keine andere zwischenmenschliche Beziehung da draußen, sei es jetzt eine Liebesbeziehung oder die Beziehung zwischen Kind und Eltern, die oder Freundschaften, die der geschwisterlichen Beziehung und diesen Gefühlen nachkommt. Also im besten Fall hat man eine Verbundenheit zueinander und man liebt sich, aber es ist immer eine gesunde Gehässigkeit mit dabei. Und ich finde, wieder jetzt auf Tikka Masala zurückbezogen, ich finde das Thema Essen bringt das voll gut zur Geltung. Mein Bruder, meine Schwestern könnten das beste Drei-Gänge-Menü der Welt zaubern und ich würde davon essen. Ich würde niemals über die Lippen kriegen, dem mitzuteilen, dass es gut schmeckt. Ich weiß auch nicht, warum. Dann gehe ich lieber mir ein Sandwich holen und raste dabei aus innerlich. Aber man kriegt es nicht hin. Und das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
Du findest es aber auch selber ein bisschen komisch. Oder ist es für dich das Natürlichste von der Welt, dass man da nichts Positives über die Lippen bekommt? Dann ist es schon irgendwie kurios.
Es ist auf jeden Fall kurios.
Und es ist nicht mehr nur ein Spiel eigentlich, oder? Es ist schon in dir drin.
Es ist in mir drin. Und ich weiß, vielleicht muss man das in Therapie irgendwann besprechen. Aber ja, es ist, die Liebe ist da und die Gefühle sind da, aber man kann sie nicht so richtig ausformulieren bei den Geschwistern.
Dann wollen wir mal über deine Mutter auch ein bisschen sprechen. Mhm. Deine Mutter, die du ja berühmt gemacht hast, die du weltberühmt gemacht hast in Deutschland, mit Mama, bitte lern Deutsch.
Ja.
Ja, also wegen ihr hast du im Prinzip dieses Buch geschrieben, um einfach auch mal der Welt da draußen zu zeigen, was ist die Realität von Familien mit einem solchen Migrationshintergrund, wie ihn dann deine Eltern haben. Mhm. Und dieser Satz, Mama, bitte lern Deutsch, aus purer Verzweiflung, sie kann es ja auch heute, nach über 30 Jahren, immer noch nicht wirklich, dieser Satz fiel dann ja tatsächlich.
Mhm.
Es kam ja wirklich aus deinem tiefsten Innersten.
Mhm.
Bitte Mama, lern Deutsch.
Ja. Ich habe mich ganz bewusst für diese Floskel entschieden, dass dieser Ausspruch auch der Titel des Buchs werden soll.
Ja.
Weil auf den ersten Blick wirkt es ja ziemlich niederschmetternd. Und es ist ja nahezu gemein eigentlich.
Ja.
Aber dahinter, hinter diesem Ausruf, steckt eine Verzweiflung und die sich auch erst auf den letzten Seiten des Buchs offenbart, wo ich dann, wo ganz viele Mikrosituationen sich aneinander reihen, die mich komplett stressen, die alle darauf basieren, dass ich übersetzen muss. Und irgendwann platze ich förmlich und spreche das aus, was schon lange irgendwie in mir brodelte, aber was immer irgendwie verboten wirkte. Mama, bitte lern Deutsch.
Ja.
Und nach dieser Situation, das basiert alles natürlich auf Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend, nach dieser Situation findet erstmals ein Gespräch zwischen mir und meiner Mutter statt, wo wir in ihrer Vergangenheit graben, wo wir der Ursache auf den Grund gehen und wo ich das erste Mal verstehe, warum ist es so, wie es ist.
Mhm.
Und dass sie niemals irgendwie ein Fehler war oder hätte mehr machen müssen und dass es nicht verwunderlich ist, dass ihre Deutschkenntnisse so sind, wie sie nun mal sind. Ja. Und am Ende mündet es vielmehr in einer Liebeserklärung.
Ja, natürlich.
Ja.
Du hattest dich das aber auch tatsächlich ganz lange gar nicht gefragt, warum sie eigentlich nie Deutsch gelernt hat. Für dich war das Normalste von der Welt.
Ja.
Bisher irgendeine hier, die Verkäuferin, wie heißt sie, Alicia? Nee.
Celine.
Celine, nicht Alicia.
Ja.
Celine, bis Celine dich irgendwann mal, ich glaube am Baggersee oder so, irgendwann mal so fragte, warum spricht deine Mutter eigentlich kein Deutsch? Und du, ja, warum eigentlich?
Gute Frage eigentlich.
Und dann fing es ein bisschen an zu brodeln, oder?
Genau, dann hat es begonnen, da hat es gerattert bei mir.
Und dann fiel irgendwie die Schüssel runter, als sie ja wirklich im Stress war und für deinen Geburtstag am nächsten Tag Dinge gemacht hat.
Genau.
Oh ja, das ist auch ganz, oh, das ist auch ganz witzig.
Ja.
Komme ich gleich drauf zu sprechen. Und dann ist es wirklich so aus dir rausgeplatzt.
Genau, die Schüssel fällt runter, der Stromanbieter ruft im Hintergrund an, dann klingelt's an der Tür, dann muss ein Rezept übersetzt werden, ganz viele Sachen gleichzeitig. Und dann konnte ich das auch nicht mehr koordinieren. Und dann ist dieser Ausruf der Verzweiflung entstanden.
Mama, bitte lern doch Deutsch. Vielleicht ist aber auch der Grund, und auch das ist dir natürlich irgendwann in den Kopf gekommen, dass die Sprache, mit der sie aufgewachsen ist, die sie als Muttersprache spricht, ja so viel schöner ist als dieses harte, hässliche Deutsch. Weißt du? Also auch das mag ja im Unterbewusstsein eine Rolle spielen. Und irgendwann hat man natürlich auch den Gedanken, hey Leute, hier in Deutschland, wenn schon so viele Menschen aus anderen Ländern sich in Deutschland niederlassen, dann könnt ihr ja auch mal ein bisschen deren Sprache lernen. Und das wollen wir auch ganz gerne machen.
Okay.
Welche ist übrigens deine Sprache, die du sprichst, ist das Kurmandschi?
Ja,
Kurmandschi. Das ist es, okay. Ja. Ich habe selber quasi Familie, die das spricht.
Ah, krass.
Ja, ich habe Freunde von uns, die wir 2015 rübergeholt haben. Wir hatten...
Aus Syrien?
Aus dem Irak. Okay. Wir haben die Vormundschaft übernommen für einen unbegleiteten Minderjährigen, Adnan. Yeah. Ah, ja. Wir haben seine Familie aus Shingal, haben wir rüber...
Jesidische Kurden aus Shingal
rübergeholt und... Ja, wir haben selbst quasi Familie. Ich habe jesidische Familie.
Ich habe Gänsehaut. Das ist schön. Das ist sehr schön.
Seit 2015 und jetzt sind sie also alle hier und sie sprechen Kurmandschi. Und dann gibt es aber so verschiedene kurdische Dialekte. Deswegen war ich nicht sicher, ob ihr auch wirklich den gleichen sprecht.
Ja.
Ich habe aber Sidan, habe ich vorhin noch angeschrieben, habe gesagt, Sidan, glaubst du, dass er auch Kurmandschi spricht? Und dann sagt er, ja, ich glaube, der spricht auch Kurmandschi.
Ja, er hat recht. Ich spreche Kurmandschi.
Und der nächste Satz war, kannst du bitte als nächstes ein Gespräch mit Dennis Undaf machen?
Dennis Undaf ist vermutlich gerade in der kurdischen Community in Deutschland oder in der ganzen Welt die heiligste Figur überhaupt.
Oder? Ja. Das war das Nächste. Und ich nur, okay, Dennis Kurdorf, spielt er im Ausland oder spielt er, nein, der spielt ja in Stuttgart, stimmt. Und so habe ich gesagt, alles klar, den werde ich jetzt nächstes anfragen. Aber Fußballprofis sind sehr schwer zu bekommen, weil die einfach so viel Zeit brauchen, um PlayStation zu spielen nachmittags. Es ist echt, es ist hart, an die ranzukommen.
Ja. Und Dennis Kurdorf ist wirklich gerade der Star überhaupt.
Kennst du ihn persönlich?
Ja, klar, ich glaube, ich wäre kein...
Nein, das kennst du ihn persönlich.
Ach so, nee, das nicht. Das also, ist leider nicht. Dazu ist es noch nicht gekommen.
Mhm.
Aber ich würde ihn sehr gerne mal kennenlernen. Er ist gerade für die kurdische Community krass bedeutsam aktuell.
Ja. Okay, lustig. Also gut. Also Kurmandschi, es ist die gleiche Sprache.
Ja, und übrigens, um nochmal auf diesen Struggle zwischen Kurdisch und Deutsch zurückzukommen. Am Ende, natürlich sind es unterschiedliche Kulturen und Sprachen, aber am Ende des Tages, im Kern, hängen sie auch zusammen, weil das Kurdische oder Kurmandschi ist neben dem Persischen die älteste indogermanische Sprache der Welt.
Okay.
Das heißt, im Kern basiert das Deutsche auf dem Kurdischen. Das hängt zusammen. Habe ich im Germanistikstudium gelernt, hier in Oldenburg. Ja, im Grunde genommen ist Kurdisch die Mutter des Deutschen.
Witzig.
Und man hört es hier und da auch noch an einzelnen Wörtern raus. Also zum Beispiel, das haben wir in jeder Sprache, aber... Wie gesagt, das Kurdische ist uralt und viel, 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 viel älter als das Deutsche. Und man hört Gemeinsamkeiten an gewissen Stellen.
Interessant, dass das Deutsche da eine Beziehung hat. Also wie ich gestern von einer Irin gehört hatte, wir sprachen zusammen mit Ray Garvey.
Mhm.
Und Ray Garvey erzählte dann, dass die Iren, teilweise oben die Kelten, dass die ursprünglich aus Österreich kamen.
Mhm.
Und dann sind sie abgebogen in zwei Richtungen. Die einen, glaube ich, Richtung Spanien und die anderen eben dann über Deutschland, Frankreich, England, Großbritannien bis eben hoch nach Irland. Aber sie kommen aus Hallstatt, ich meine es war Hallstatt in Österreich. Und ich denke nur, was ist das für eine schlechte Geschichte? Aber Ray Garvey hat sie erzählt, also offensichtlich. Und
wenn das Ray Garvey sagt, dann muss das
die
Wahrheit.
Ja gut, du bist ja Historiker. Stimmt, hätte sein können, dass du da jetzt sogar einen Bezug hast zu diesem Thema.
Wie gesagt, ist alles eingestaubt. Ich verlange nicht mehr in der Uni.
Nein, okay. Also, welche Worte gibt es im Kurdischen, die es auch nur im Kurdischen gibt? Denn auch das Deutsche hat ja solche Worte, du weißt wie... Feierabend zum Beispiel, Fernweh.
Ja, dafür liebe ich die deutsche Sprache auch.
Torschluss, Panik, das sind Begriffe, es gibt in jeder Sprache eben unübersetzbare Begriffe, die für ein Phänomen, eine Haltung stehen. Und ich finde das so schön, Drachenfutter, ja, so ein Versöhnungsgeschenk nach einem Streit, Drachenfutter. Was für ein
das kannte ich nicht.
Megawort, oder? Drachenfutter nennt man das, ja.
Okay.
Ja, oder... Ja, selbst wie innerer
oder das
Schweinehund.
Berühmte, dieses Rindfleisch-Etikettierungsgerät ist ja auch ein berühmtes Beispiel für sowas. Das längste Kompositum der Welt. Aber im Kurdischen,
genau.
Das Thema hatten wir neulich. Und leider muss ich da mit einem Wort ums Eck kommen, was gar nicht ist. Leider eine Beleidigung. Und
ja, macht ja
ich komme jetzt darauf, weil ich mit meinen Freunden darüber gegrübelt habe, was es auf Deutsch bedeutet. Und es gibt keine deutsche Übersetzung dafür.
Das wollen wir, das suchen
das
wir.
Das Wort heißt Benamus. Und das ist, Namus heißt, glaube ich, sowas wie Ehre oder Würde.
Ja.
Und durch das B wird einem, wenn jemand so genannt wird, wird signalisiert, dass du kein, ich glaube, dass es sowas heißt wie Ehre oder würdelos. Und dafür gibt es aber keine einheitliche deutsche Übersetzung in einem Wort.
Ja, weil mehr mitschwingt als einfach nur ehrlos.
Genau, es ist auch viel, also wenn du das Wort zu kriegen hörst, im ehrlichen Kontext, es ist niederschmetternd und es ist schlimmer als eine Ohrfeige. Und ich glaube, das ist ein kurdisches Wort, wofür es keine Übersetzung gibt. Das gibt es nur im Kurdischen. Und ganz witzig, es gibt, ich glaube aber die Türken kennen es auch, es gibt so ein Plastikteil, das ist so in Handgröße und das hat am Boden so Bürsten und dann kannst du damit über den Teppich kehren und es ist wie der erste Handstaubsauger der Welt. Halt nicht elektronisch, sondern mechanisch. Also du rubbelst damit einfach über den Boden. Und diese Bürsten machen beim Rollen so ein Rollgeräusch und deswegen wird das Gedgrik genannt. Und also ganz oft im Kurdischen oder auch im Türkischen ist es der Fall, dass man Dinge, so Nichtigkeiten danach benannt, was für Geräusche sie machen. Oder zum Beispiel Wischmopp wird Pass-Pass genannt, weil das so ein Pass-Pass-Geräusch macht.
Echte Pass-Pass?
Ja.
Pass-Pass?
Ja, ja. Das ist auch ganz witzig im Kurdischen.
Das ist auch wirklich sehr schön. Mhm. Okay. Und gibt es noch ein Wort? Nein, was dir einfällt? Ja. Ich liebe solche Wörter. Wir hatten es ja auch mit dem Japanischen schon.
Ja, stimmt.
Wie geil ist es, dafür ein Wort zu haben, ne?
Aber da muss ich mir nochmal Gedanken machen, ja. Aber ich weiß, was du meinst.
Wenn dir zwischendurch eins einfällt, dann wollen wir das gerne
dann
hören.
Dann schreie ich ins Mikro.
Einfach auch, um, ich sag mal so, und deine Mutter ist ja auch die Queen der Metaphern, um einfach auch ein Gefühl zu bekommen für diese wunderschöne Sprache, in der sie vor allem sich zu Hause fühlt. Mhm. Und sie ist ja auch wirklich eine der besten Vertreterin dieser Sprache, weil sie diese Sprache mit all ihrer Blumigkeit ja auch quasi in Perfektion beherrscht, im Gegensatz zu dir. Deine Mama haut mit Ausdrücken um sich herum, die würden dir im Leben nicht einfallen.
Wie eine Wahnsinnige,
Also die ist schon auch für sich eine Künstlerin, weißt du?
Total, eine Sprachkünstlerin auf jeden Fall.
Und das ist ja schön. Und du sagst auch, sie ist letztendlich der intelligenteste und der lustigste Mensch
der
Welt.
Durch und durch.
Und seit deinem Buch ist sie mächtig unter Druck, oder?
Seit meinem Buch ist sie vor allen Dingen mächtig arrogant. Das ist, jetzt hat sie es auch gereilt, dass Leute sie mögen und dass sie ein kleiner Star ist. Und
aber die Leute kennen sie ja nicht.
Ja, aber das tut ihr nicht gut, das sage ich dir. Sie so indirekt will sie jetzt schon auch das nächste Buch, was von ihr handelt. Aber nein, sie freut jetzt sich natürlich sehr.
Sie hat die tollsten Vergleiche. So, aus letzter Zeit, was ist dir untergekommen, wo du einfach sagst, ey wirklich Mama, das ist einfach so schön, aber es ist eben nicht so wertvoll, weil es eben in Deutschland keine Rolle spielt, weil du dafür keine Anerkennung bekommst. Aber was ist was typisch Blumiges, was du in letzter Zeit von Mutter gehört hast?
Was meine Mutter, ich würde dem nicht mal gerecht werden, wenn ich jetzt irgendwie versuche, hier ins Deutsche zu übersetzen.
Ja.
Aber was meine Mutter jetzt so auch, das macht sie in wirklich fast jedem Gespräch, was man mit ihr führt, was sie ganz toll hinkriegt immer, ist Vergleiche zu ziehen, aber selbst Metaphern und Symbole bedienen sich ja irgendwie Kategorien und Feldern. Und was meine Mutter ganz gerne macht, ist mit Bäumen zu arbeiten in der Sprache. Also sie macht ganz viel so Vergleiche zu Naturbildern.
Ja.
Das kriegt sie immer phänomenal hin.
Wie zum Beispiel?
Ja, irgendwie so, wie gesagt, ich würde dem nicht gerecht werden. Sie Zu Bäumen, aber auch zu Essen. Im Buch gibt es ja beispielsweise so dieser tolle Vergleich von ihr, dass der Chai, den Tee, den sie trinkt, dass das ihr Gemütszustand widerspiegelt, je nachdem, wie voll oder wie leer ihr Chai-Glas ist. Und ich finde, das passt auch ein bisschen zu dem ausgelutschten Sprichwort, was wir im Deutschen gerne benutzen, mit ob du Pessimist oder Optimist bist, ist das Glas halb leer oder halb voll. Also ja, das ist, was meine Mutter ganz toll hinkriegt. Und das, was sie dann immer gerne sagt, ist, dass der Chai die Last und Sorgen deiner Seele wegspült. Und Das kriegt sie ganz toll.
Interessant, denn sie trinkt ja den Chai auch nicht aus Genuss.
Auch aus Kummer, ja.
Sondern auch aus Kummer. Ja. Also der Chai hat eine Funktion in ihrem Leben.
Ja, und es hat nicht mal unbedingt was mit dem Chai an sich zu tun, dass er eine gewisse Wirkung hätte oder sowas. Sondern es ist, glaube ich, dieses sich hinsetzen, einen Chai aufbrühen und dann diesem Ritual nachzugehen, dass man etwas in der Hand hat und es einfach wegtrinkt. Und ich glaube, viele aus der Kultur können das nachvollziehen, dass Chai viel mehr ist als einfach nur Chai trinken. Es ist sich irgendwie zu sich selbst kommen und mit sich selbst auseinandersetzen. Mhm. Und ja, vermutlich dann auch die Sorgen des Tages irgendwie damit zu verarbeiten.
Ja, das ist also der ultimative Akt der Achtsamkeit. Ja, dass man so im Moment ist und auch quasi in sein Inneres geht, sich mit seinen Gedanken beschäftigt, und dazu gehört eben dieser Tee,
Achtsamkeit,
der das auch auslöst.
Ja.
Interessant. Voll. Sagt deine Mutter heute immer noch dieses Wort, über das du dich auch auf Social Media auch lustig machst, und das steht ja auch im Buch, also Hifa, wo man erstmal denkt, sie sagt Hilfe. Aber es ist schön, witzigerweise, jemand erwähnt es, und es ist ja wirklich, du hast es millionenfach erzählt, aber du musst trotzdem immer noch lachen.
Ich lache bis heute über meine Mutter.
Oder?
Ja, total.
Hifa.
Sie sagt es immer noch so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich darf hier mal nennen, sagt es.
Ja.
Ein gutes Beispiel dazu passend ist, wir kennen ja den Supermarkt Rewe, und es gibt ganz, ganz, also ich mag alle Supermärkte, aber es, wie gesagt, es gibt Rewe. Und den spricht sie auch Rewe aus. Und Rewe und Hefe, die haben ja vom Aufbau eine ähnliche Struktur.
Ja.
Und aus diesen Worten wird Rewe und Hefe. Und da müssen wir irgendeinen Sprachwissenschaftler fragen, woran es liegt. Also wie das mit den kurdischen Kenntnissen clasht, dass sie daraus diesen Ifa-Laut macht. Ganz spannend, ja.
Hefe.
Ja.
Aber mittlerweile weiß sie das, ja.
Ja, aber nee, aber es ist so eingependelt bei ihr, für sie ist Hefe korrekt.
Es ist Hefe. Und was gibt's noch? Pfefferminze? Was war das noch?
Pfefferminze.
Was sagt sie dann?
Aus Pfefferminze wird Pfefferminzt.
Pfefferminzt ist auch übrigens ein süßes Wort. Pfefferminzt.
Also, du bist gut gebrieft, ja.
Aber, ich habe mich informiert, ich bin nicht gebrieft. Gebrieft heißt ja immer, dass jemand anders einen informiert hat, oder? Glaube ich, gebrieft. Streng genommen.
Hast du recht.
Also, ich habe mir das selbst erarbeitet.
Ja, tut mir leid.
Und es war wirklich richtig anstrengend, mich auf dich vorzubereiten.
Ja, aber Vermisste gibt es auch, ja.
Es war wirklich sehr, sehr amüsant. Mhm. Ich fand auch ganz schön, dass du dann auch an einer Stelle sagst, irgendwie sowas, hey, meine Mutter kann auch echt dramatisch sein. Mhm. Also bei allem Humor. Und die hat ja wirklich Humor. Also ich meine, Alter, die haut ja Dinger raus. Super fand ich ja das mit dem Grabstein.
Mhm. Wenn ich sterbe, wird auf meinem Grabstein stehen, gestorben wegen dummen Kindern.
weil sie dumme Kinder hatte.
Weil irgendwie, das basiert auf irgendeine Situation, die davor passiert ist. Irgendwie, ich habe irgendwas gemacht, was ihr nicht gepasst hat. Und dann ist sie übelst dramatisch geworden und sagte, ja, auf meinem Grabstein wird stehen, weil ich gestorben wegen dummen Kindern, ja.
Also sie ist manchmal im Alltag natürlich so hilflos gewesen, weil sie einfach nichts verstanden hat und du musstest alles für sie übersetzen. Mhm. Das sind irgendwelche Briefe, die nach Hause gekommen sind, Schreiben von der Ausländerbehörde, Rezepte, ja. Auf der anderen Seite haut sie echt so Dinger raus und ist auch, finde ich, total keck zu Ärzten. Also ist ja auch so ein Ding. Sie fragt Ärzte, haben sie studiert?
Wenn ich sage, dass sie der witzigste Mensch ist, den ich kenne, dann meine ich das so. Das Schöne ist natürlich all diese Hilflosigkeit und was sie durchstehen musste, natürlich. Aber diese Frau ist unglaublich. Sie hat immer Selbstbewusstsein beibehalten und ihren Witz nie verloren. Und hat da auch gerne mal Ärzte gegen die Wand geredet, indem sie fragt, ja, haben sie wirklich studiert? Und ja, all sowas.
Und wie reagieren die meisten?
Auch, also im besten Falle lachen sie. Und dann wird mit Humor zurückreagiert, ja.
Kann sie sich mit Ärzten denn auch schon so unterhalten? Geht es? Oder musst letztendlich du oder eine deiner Geschwister immer noch dabei sein?
Es kommt, ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Es kommt ganz darauf an, worum es geht. Aber sie hat natürlich ihren allbekannten Hausarzt. Das macht sie auch alleine. Aber wenn es dann darum geht, dass irgendwie intensivere Kontrollen oder was auch immer ansteht, da kommt schon jemand mit,
ja. Sie hat ja aber ihre Art, einfach sich auch durchzuschlängeln. Im Italienischen gibt es witzigerweise dafür ein Wort, das heißt cavarsela. Man schlängelt sich irgendwie durch.
So ja? Durchmogeln.
Genau so. Also cavarsela. Man kommt irgendwie klar. Ja. Irgendwie geht's.
Ja.
Und deine Mutter ist ja da auch sehr geübt drin. Was sind so ihre Kniffs, ihre Tricks, ihre Rituale, mit denen sie sich zu helfen weiß?
Meine Mutter ist, würde ich behaupten, zuverlässiger und routinierter und informationsreicher als jede DB und Öffis-App da draußen. Sie kennt den Fahrplan jeder einzelnen Buslinie in Oldenburg. Ja. Das hat sie sich über die Jahre irgendwie so antrainiert. Natürlich ändern sich auch Busfahrpläne, aber selbst die Aktualisierung hat sie dann ganz schnell drauf, weil sie fährt bis heute immer mit dem Bus durch Oldenburg.
Sie arbeitet auch heute noch so, dass wie immer, sie geht jeden Morgen, geht sie reinmachen bei Apotheke. Nee, was war das? In der Schule, Apotheke?
Sie geht in einem Eiscafé arbeiten.
Eiscafé, ja. Das älteste italienische Eiscafé Oldenburgs.
Da geht sie seit über 20 Jahren arbeiten und putzen und all sowas, ja.
Lässt sich das auch nicht nehmen, auch wenn sie nicht müsste.
Da wäre ein Drama los, wenn wir ihr das absprechen wollen.
Das ist cool.
Es kommt für sie überhaupt nicht in die Tüte, dass sie einfach mal zu Hause bleibt und das Leben ohne Taten dran genießt. Sie will morgens aufstehen, das Haus verlassen und etwas tun und arbeiten und Geld verdienen.
Ja, also das sind die Busfahrpläne, die kennt sie auf jeden Fall innen auswendig.
Und so, was, ich glaube, meine Mutter arbeitet viel mit Symbolen. Die im Supermarkt kriegt sie, also da müsste ich mich nochmal genauer mit auseinandersetzen, aber die kriegt alles hin, was wir auch alle hinkriegen.
Ja.
Sie ist ja nicht komplett aufgeschmissen.
Ja.
Sie macht fast alles alleine mittlerweile.
Und die ist glücklich, oder?
Ja, klar.
Also,
ja,
und war das auch immer? Oder
wie gesagt,
braucht es lange Zeit?
Sie ist schon immer sehr selbstbewusst gewesen. Sie hat sich nie etwas gefallen lassen. Und dadurch resultiert ja auch eine gewisse Scheißegal-Einstellung. Ich bin die Hauptrolle in meinem Leben und dadurch ist man ja irgendwie ein bisschen glücklich, wenn man auf sich achtet.
Ja. Und wenn mal was schief läuft, ist sie aber auch cool. Es gibt diese eine klassische Situation, von der wir auch oft gehört haben, so einer der Klassiker natürlich aus deinem Buch, als du Religionsunterricht bekommen hast in der Schule, was ich übrigens total merkwürdig fand. Es kam zu dieser Aktion, die SchülerInnen bekommen die Füße gewaschen als ein Akt, den Jesus vollzogen hat. Und ich lese das und denke nur, was ist denn das? Sag mal, kannst du doch in Deutschland nicht machen.
Da haben ganz viele so reagiert wie du gerade.
Ja.
Ganz viele kann. Also
das ist körperlich, das ist ja fast übergriffig.
Ja, tatsächlich. Und diese Übergriffigkeit ist wieder in mir hochgekommen, als ich es geschrieben habe. Es liegt ja lange zurück.
Eben.
Aber wir hatten das im Religionsunterricht einmal natürlich, ne? Aber wir hatten, das war die erste Religionsunterricht, wo wir die Fußwaschung von Jesus nachgeahmt haben und wir alle einmal mit den Füßen in einer kleinen Wanne steckten und die Kinder durften rein da mit den Händen und die Füße waschen. Sehr ekelerregend.
Aber jemand anders hat dir die Füße gewaschen.
Na, die anderen Kinder, ja.
Ja, eben, drum.
Ja.
Also ich habe gedacht, da denkt er sich das aus.
Nee,
aber
das war echt so.
Es ist echt krass. Und du wusstest zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass du eine Religion hast. Dann haben wir Muslime in dieser Klasse, für die das definitiv nichts ist. Dein Buddy hat ja auch damals gesagt, nein, das machst du nicht.
Ja.
Und du aber, ich habe keine Religion. Dann hat sie echt deine Mutter angerufen. Ich meine, entschuldige bitte, die Lehrerin ruft wegen dieser kleinen Geschichte deine Mutter an. Deine Mutter sagt irgendwie, ja, klar.
Ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass ich so ein bisschen, weil ich mich von meinem Klassenkameraden, er und ich waren ja die einzigen mit Migrationshintergrund in der Klasse. Und dann
war das Muran? Nein.
Das war Hamza.
Das war Hamza, genau, richtig.
Und ich spreche ja gerade auch in diesem Kapitel von dem Wir und Ihr und Hamza und ich wohnen immer anders, haben irgendwie eine extra Portion oder eine extra Runde ziehen müssen. Und deswegen dachte ich, wenn Hamza das nicht macht, dann mache ich das auch nicht. Und dann war ich so ein bisschen in dieser Abwehrhaltung, nein, ich lasse mir nicht verdammt nochmal diese Füße hier waschen. Und ich glaube, die Lehrerin zu dem Zeitpunkt war schon sensibilisiert genug, dass man im Religionsunterricht doch auf konfessionelle Unterschiede achten muss.
Stimmt.
Und dann hat sie halt anrufen wollen bei meiner Mutter, um herauszufinden, ob ich dann mitmache oder nicht. Weil man musste ja dann, glaube ich, auch nicht mitmachen, wenn man eine andere Religion hat.
Ja.
Und das wollte sie dann erfahren. Und meine Mutter war dann so, ja, ja, soll er mitmachen, das passt schon. Weil ich zu dem Zeitpunkt war nicht sensibilisiert dafür, was für eine Religion ich habe. Oder ob ich überhaupt eine habe oder was das Konzept von Religion ist.
Ja.
Weil ich nicht so religiös aufgewachsen bin, beziehungsweise ich natürlich religiöse Praktiken und Feiertage und Bezeichnungen kannte, aber ich diese Zuordnung nie hinbekommen habe, ey, das ist eine Religion. Ich dachte einfach, das ist Teil des Lebens und jedem geht's ähnlich.
Warst du in Lalisch mal?
Noch nicht, nein.
Wirklich?
Noch nicht.
Das musst du ja, ne? Ja, also es ist ja Pflicht für euch Jesiden.
Im Grunde genommen, ja.
Lalisch ist dieser heilige Ort im Irak, wo man hingehen muss.
Ja, die Pilgerfahrt quasi.
Die Pilgerfahrt, ne? Und man muss es aber einmal im Leben gemacht haben, wenn nicht jedes Mal.
Wenn nicht, dann bist du ein doofer Mensch.
Aber bei euch wird auch okay sein, wenn du dort nie hinfahren wirst.
Ich glaube, es wäre schon schön und bezeichnend, aber ich muss noch so viel mehr machen, damit ich überhaupt ein ehrenvoller Jeside bin, damit ich da reinkomme, glaube ich. Vielleicht mache ich es noch irgendwann, ja.
Du trägst ja auch Blau. Die Hardcore-Jesiden dürfen ja auch kein Blau tragen, zum Beispiel.
Siehst du, offenbarst hier meine Unreligiosität.
Hast du eine Jeans an?
Ja. Yeah.
Aber die ist braun.
Die ist braun.
Die ist braun. Die ist wiederum okay.
Du kennst dich echt aus.
Naja, ich habe ja quasi Familie und habe das so mitbekommen, die Farbe Blau. Die tragen mittlerweile auch Blau.
Yeah.
Aber streng genommen dürften sie diese Farbe nicht tragen.
Kennst du auch kurdisches Essen und all sowas?
Ja.
Good luck. Hatte ich letzte Woche.
Man kriegt ja auch immer so viel mit. Wenn man auch nur kurz da ist, nur kurz mal so Hallo sagt, dann kriegst du gleich so 3 Tupperdosen mit allem Möglichen mit. Und good luck, das kenne ich noch. Also ich spreche es nicht so richtig gut aus, aber und die anderen Namen kenne ich nicht. Aber ja, ich kenne das Essen.
Oh, und magst du Kotik?
Ja, ich mag das.
Ja, ist lecker.
Also ich meine, die essen ja kaum etwas. Also ich mag so die irakischen Jungs, die wir dann sozusagen aufgenommen haben und um die wir uns gekümmert haben, für die ist ja das, was wir essen, dann irgendwie alles ganz gruselig. Der macht sich lieber seine eigene Tomatensuppe. Wir essen immer Schönes mit Pommes oder was auch immer. Ja. Und der macht sich dann so seine eigene Tomatensuppe. Das ist so Wasser. Also Suppe hat ja viel Wasser und dann macht er so Tomatenmark rein. Mhm. Und ich, Alter, das ist für mich, ich nenne das immer nur Blutsuppe. Der liebt es. Also.
Dann gehe ich mir lieber ein Sandwich holen.
Was ist das? Du kamst auf jeden Fall nach Hause an dem Tag, hast erzählt, ja, uns wurden in der Schule die Füße gewaschen. Dein Vater ist die folierte Fernbedienung aus der Hand gefallen. Auch so eine witzige Sache. Habe ich auch bei arabischen Freunden gesehen, dass die alles immer in Folie packen. Mhm. Inklusive dem Sofa. Weißt du, das in so eine Plastikfolie eingepackt ist. Schönes Sofa, aber du sitzt auf Plastik, damit es nicht beschädigt wird. Fernbedienung sind in Plastik. Warum?
Weil, wenn man, mein Vater war immer so, wenn wir schon irgendwie höhere Geldsummen für etwas ausgeben, dann sorgen wir verdammt nochmal auch dafür, dass es möglichst im neuesten Zustand bleibt, aber irgendwann waren auch Grenzen überschritten worden, als wir irgendwann einen neuen Fernseher hatten und von diesen blockartigen Röhrenfernseher weggekommen sind, dann hatten wir irgendwann das erstmal einen etwas dünneren Fernseher. Und dann war auf dem Display, es war ein schöner großer Fernseher auch, eine Schutzfolie drauf, die aber leider nicht ganz transparent war, sondern so einen Graufilm hatte. Aber wir haben jahrelang mit dieser Folie Fernsehen geschaut. Weil mein Vater sagte, nein, nicht, dass uns der Fernseher hier kaputt geht, wenn die Folie runtergezogen wird. So weit kann das gehen, ja.
Der Hammer.
Ja, aber ich glaube, ja, du hast recht damit, das ist, können auch vielleicht arabische, türkische Familien berichten. Ich glaube, auch unabhängig davon ist es wahrscheinlich eine Mentalität dieser älteren Generation, die mit wenig aufgewachsen sind und für die das bis heute was ganz Erfüllendes ist, wenn sie was Neues ergattern und dann wollen sie das mit allem, was sie haben, schützen. Das kann auch eine deutsche Familie sein, glaube ich.
Vater hat dann kurz mal gestoppt und hat sich das angehört und hat dann aber wieder ferngeguckt. Und ich dachte, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt rastet der total aus. Aber nein, der war relativ cool. Und deine Mama im Prinzip genauso dann, oder? Nicht ganz so wie der Vater.
Sie waren da einmal Luft anhalten, als ich dann so sagte, ich weiß gar nicht, welche Religion ich habe, wo die sich so dachten, sag mal, bist du das Wahnsinnsjunge? Was machen wir denn hier den ganzen Tag? Also, und dann hat meine Mutter mir das ja erklärt, aber am Ende des Tages wurde da immer mit einer diplomatischen und kindergerechten Reaktion geantwortet, ja.
Worüber hat sich deine Mutter mal richtig aufgeregt auch. Denn sie kommt mit allem klar, ja. Sie weiß, die Dinge zu handeln. Mhm. Über was regt die sich aber so richtig mal auf?
Ein ganz heikles Thema, wo sie mich dann auch lauthals Bena Moose genannt hat. Das Wort kennst du ja jetzt.
Ja.
Wo ich dann würdelos und ehrenlos war, wenn es das Thema Schule. Also wenn ich nicht gute Noten hatte oder wenn es nicht so gut lief in der Schule, das war denen immer ganz wichtig und da haben sie auch gar keinen Spaß verstanden. Und das war nicht irgendwie in so eine Richtung, dass ich gedrillt wurde. Einfach, das geht wieder in das Thema mit, dass sie etwas schützen wollen, was sie nicht hatten, wie mit dem Fernseher und der Schutzfolie. Dadurch, dass sie es nicht hatten, haben sie es für ihre Kinder sehr gewünscht und deswegen war es ihnen wichtig, dass die Schule stimmt, ja.
Okay.
Und da, wie gesagt, da wurde sie auch mal sauer.
Aber du ging ja auch vieles an ihnen vorbei. Also ich meine, du konntest ja eigentlich auch vieles. Wenn man eine Unterschrift brauchte, okay, aber letztendlich konntest du ja
das
auch
ja
den
das,
Großteil deiner Dinge an ihr vorbeischleusen.
Das ist ja das, was wo ich auch ein bisschen hemmungslos das für mich instrumentalisiert habe, ja. Dass sie kein Deutsch spricht oder meine Eltern.
Okay.
Auch beim Elternsprechtag war es ja für mich eine besondere Situation, dass ich mitgegangen bin, um zu übersetzen. Und da habe ich auch mal Dinge, die nicht so gut liefen, so übersetzt, dass ich der beste Schüler der Welt bin.
Ja.
Das war,
okay,
ja.
Und sie hat dir geglaubt?
Ja, ja.
Da bist du auch ein guter Schauspieler.
Aber, aber manchmal hat die Reaktion der Mutter nicht zu der Reaktion der Lehrerin zusammengepasst. Da muss ich mich dann irgendwie, ja, aber es hat geklappt. Ja.
Da warst du dann mein Eselssohn. Das liebe ich ja auch, aber bei euch, was hat der Esel bei euch für eine Funktion?
Ich weiß nicht, warum
das ist
der
ja,
Esel so gehasst wird.
Oder ist ja übel Schimpfwort bei euch.
Übel, Esel wobei der Esel so ein toller Typ ist. Aber ja, du hast recht, Eselssohn ist unter aller Sau.
Ja.
Und Hund auch. Die Hunde werden auch immer herangezogen für Beleidigungen.
Woher hattest du eigentlich damals, als du dein Tätowieren geübt hast, woher hattest du die Schweinehaut? Kann man die bestellen?
Die kann man beim Metzger holen.
Ah, okay.
Ja. Das ist ja für die, glaube ich, Abfall.
Mhm.
Ja, okay, da habe ich das ja, ja.
Okay. Während natürlich das Gegenteil von Eselssohn, also diese ganzen liebevollen Ausdrücke, die sind ja immer in Verbindung bei euch mit so lebenswichtigen Organen. Das Herz kennen wir auch, mein Herz, das sagen wir mal auch im Deutschen, aber ich glaube bei euch im Kurdischen, ihr holt aber alle Organe raus, die es da gibt,
die
oder?
Die Leber ist auch sehr kostbar, also es gibt auch ganz viele Kosenamen und Liebeshymnen, die mit der Leber zu tun haben. Die Zunge wird ganz viel auch herangezogen, aber nicht für so Liebeserklärungen, sondern so um Sprachlosigkeit und allgemein Sprache, da wird die Zunge immer zum Thema.
Also man sagt irgendwie, du meine Leber.
Ja.
Du meine Leber.
Gesebermin.
Okay.
Ist ein Kosename.
Meine Leber.
Ja, meine Leber. Weil die Leber, warum? Was hat die Leber? Leber ist halt kostbar. Ist wichtig.
Ja, ja. Absorbiert. Dreck.
Genau. Aber auch wenn man, ich weiß makaber jetzt, aber ich meine, in der deutschen Küche wird nicht viel mit Leber gekocht, oder?
Also, nee, nicht mehr so richtig viel. Ich glaube, vor 20, 30, 40 Jahren hat man noch mehr Leber gegessen. Die witzigere, ich würde es heute nicht mehr essen, aber damals habe ich es eigentlich gerne gegessen und es hat echt gut geschmeckt.
Genau, weil in der kurdischen Küche wird auch gerne mit Leber gekocht und es ist immer sehr heiß begehrt, darum wird sich gestritten.
Ah.
Ja. Aber ich esse es auch nicht.
Nein.
Nee.
Leber und Herz. Übrigens, glaube ich, einer deiner schönsten Sätze, die du geschrieben hast, eigentlich total unspektakulär, aber es geht auch da um Religion, weil du nicht wusstest, was habe ich für eine Religion? Habe ich eine Religion? Und es fiel der Satz von dir, meine Religion ist Oldenburg. Alter, wenn die Stadt das mitbekommt, die hätten da schon längst eine PR-Kampagne machen müssen, draus, oder?
Nichts rein, hast du recht.
Also ich, meine Religion ist Oldenburg.
Ja.
Ist herrlich. Du hattest vorhin schon angesprochen, quasi.
Dann wäre wahrscheinlich Klaas Häufer Umlauf oder Dieter Bohlen wäre dann der Gott. Weil das sind ja die berühmtesten Menschen hier aus Oldenburg.
Dieter ist aus Oldenburg. Bei Klaas wusste ich es nicht. Und Dieter
ist. Bei Klaas wusstest du
nein,
nicht, dass
wusste ich nicht, nein. Ich kenne gar keinen berühmten Oldenburger eigentlich.
Klaas ist aus Oldenburg, Dieter Bohlen ist aus Oldenburg, ich glaube Wiegald Boning ist aus Oldenburg.
Ah ja, Wiegald Boning, ja, der passt dahin, der. Auch so von seinem Dialekt, von seiner Spreche passt der nach Oldenburg.
Ja, und kann sein, dass ich jetzt Unsinn rede, aber die Oma, die damals bei Alstertal die Oma gespielt hat, auf Kika, die war auch aus Oldenburg.
Ach, so.
Ja, sorry, aber so viel dazu.
Du hattest also diesen einen Tag angesprochen, ja. Quasi der Tag, der dich zum Arschloch machte,
ja.
Wie du es formuliert hast, wo du dann wirklich diesen Satz, Mama, bitte lern Deutsch, gesagt hast. Es war der Tag, an dem ihr auf einer Hochzeit wart. Und kurdische Hochzeiten, und als ich das gelesen habe, ich fühlte mich so abgeholt. Kurdische Hochzeiten sind komplett absurd und für einen normalen Bio-Deutschen nicht nachzuvollziehen. Riesenhochzeiten, 800 Leute, von denen du 755 nicht kennst.
Vielleicht einmal ganz flüchtig mal in die Augen geblickt auf irgendeiner anderen Hochzeit.
Das die kommen ja aus ganz Deutschland. Sobald irgendeiner aus der jesidischen Gemeinde heiratet, kommen sie aus ganz Deutschland in irgendeine Turnhalle. Warum?
Ja, mittlerweile sind es schicke Säle mit Dekoration.
Ja?
Auch.
Okay. Ja,
aber ich glaube, also, die Kurden lieben es einfach, Hochzeiten zu zelebrieren.
Warum aber nicht mit den Leuten, die man kennt? Die zur Familie
Weil,
gehören und zum Freundeskreis.
Ich glaube, dahinter stecken leider auch veraltete und vielleicht gar nicht mal so schöne Strukturen, dass man Hochzeiten bedeuten oder haben oftmals nicht nur heiraten bedeutet, sondern auch das Offenbaren und Zeigen vom Status. Und es geht ganz, ganz viel um Geld und Gold auch leider. Oder ging. Ich kann da nicht komplett viel sprechen, aber und ja, Hochzeiten ist auch sehen und gesehen werden. Und das ist, deswegen sind da möglichst viele Menschen, um ein bisschen anzugeben auch.
Ja. Also es ist nicht zu vergleichen mit einer deutschen Hochzeit oft. Hier geht es echt um andere Dinge.
Nee, da haut man richtig auf die Kacke. Es geht nicht nur ums, oder ging nicht nur ums Heiraten oder um das Zelebrieren der Liebe. Mhm. Es geht um Status auch. Aber es ist ein Wandel spürbar, jedenfalls in meiner Bubble so. Hochzeiten werden kleiner und intimer und sinnlicher auch, ja.
Ach, interessant. Ja, denn du musst dich ja verschulden dafür. Ich meine,
oh mein Gott, ich kann dir Horrorgeschichten erzählen, wie Leute sich verschuldet haben für Hochzeiten, Kredite wurden aufgenommen, hohe Summen wurden geliehen und nicht mehr zurückgegeben. Nach der Hochzeit sind Familienstreitigkeiten ausgebrochen. Also ja, es hohe Verschuldungen.
Und es gibt fast immer das Gleiche zu essen.
Ja, aber auch da ist ein Wandel spürbar. Früher war es immer der Plastikteller mit einem halben Brathähnchen, Reis und Salat. Ja. Mittlerweile sind da Buffets und man wird von Kellnerpersonal bedient und all sowas. Ja, es ist immer individueller geworden über die Jahre. Aber ja, früher war es immer das gleiche Essen. Entweder Hähnchen oder sogar Döner.
Also relativ schlicht dafür, dass unendlich aufgetischt wird für 800 Leute. Ja. Gut, wiederum, das erklärt natürlich wiederum, warum man etwas das schlichter hat.
Aber kurdische Hochzeiten haben auch was Schönes. Also wie gesagt, es sind viele Strukturen daran, die nicht so schön sind, insbesondere nicht für die Frau schön sind auch. Das thematisiere ich auch ein bisschen im Buch. Aber glücklicherweise, wie gesagt, es ist ein Fortschritt spürbar und es hat auch viele Traditionen, die schön sind.
Ja. Okay, denn vor ein paar Jahren habe ich noch so eine andere mitbekommen und kriege immer auch wieder Videos gezeigt, wenn sie wieder auf irgendeine Hochzeit sind. Mhm. Und was uns so aufgefallen ist, das ist wirklich die Art und Weise, wie getanzt wird, mit welch heiligem Blick. Und dass die Braut nie lacht.
Keine
Braut
Miene wird verzogen.
Und Bräutigam, ein total ernstes Gesicht.
Ja, das ist das, was ich meine, mit vielleicht auch für die Frau nicht so ganz schön. Das ist etwas, was man beigebracht kriegt, glaube ich.
Es gehört so, gell?
Es gehört so. Bloß nicht zeigen, dass du glücklich bist.
Ja, Wahnsinn.
Ja, aber darüber könnte man noch ein eigenes Buch schreiben. Das ist wirklich ganz spannend. Ja.
Wirklich, es gibt einen riesen Kreis. Man nimmt sich Schulter an Schulter und dann wird immer so Fuß links, Fuß rechts und so, aber so ganz heilig. Ja. Alle gucken so total ernst und so ganz ruhig. Ist beeindruckend auch irgendwie. Nur die Braut, die nicht lacht, die verwirrt einen.
Aber
auch da tut sich was.
Ja, auch da tut sich was, muss ich sagen. Also das, was ich jedenfalls beobachte, das ist so ein großes Thema. Du machst da gerade ein Thema auf, wirklich, das kann man studieren. Dem muss man nachgehen.
Ja, toll. Du hattest eine unglaubliche Verantwortung. In deiner Jugend, in deiner Kindheit, du musstest auf die Ausländerbehörde, du musstest immer da sein, um zu übersetzen, mehr als man eigentlich kann. Dieses Gefühl, einfach so viel Verantwortung tragen zu müssen, war das eine permanente Überforderung für dich oder auch Frust oder war das auch ein gutes Gefühl, teilweise so ein bisschen helfen zu können, ein bisschen auch so das alles unter Kontrolle zu haben, verantwortlich sein zu dürfen. Wie hast du es empfunden?
Von allem ein bisschen
was. Von allem ein bisschen,
ja. Ja, aber ich muss vielleicht auch an dieser Stelle, ich kann verstehen, dass die Vermutung naheliegend ist, dass ich viel gemacht habe. Ich musste auch viel machen, aber ich war nicht dieses Wunderkind oder dieses Kind, was sich nie beschwert hat. Ganz im Gegenteil. Nein. Es gab auch viele etliche Situationen, wo ich mich gewehrt habe, wo ich einfach abgefuckt war von allem, ja, und auch nicht gemacht habe und mich gewehrt habe, wie gesagt. Aber zum einen war es irgendwo Normalität. Ich kannte es nicht anders. Viele Freunde und Cousins und Cousinen, die haben es ähnlich gemacht. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nur in diesen Kreisen war, war es halt normal. Und aber auch, was du gerade angesprochen hast, dass ich es auch irgendwo fast geil fand, ist auch schon vorgekommen, weil ich ja basierend darauf auch irgendwie meine deutsche Sprache optimiert und trainiert habe. Und ich fand es auch irgendwie manchmal diese Momente in der Behörde, wo ich diese Überlegenheit empfunden habe, dass da Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen geschockt waren darüber, wie ich spreche oder wie ich Schreiben aufsetze, das fand ich manchmal auch cool.
Sie waren geschockt, weil?
Weil es so gut war, so, muss ich sagen, ja. Weil
du hast ja diesen Ehrgeiz entwickelt auch.
Ja,
ne?
Ja. Also dadurch ist auch diese Faszination für die Sprache bei mir entstanden.
Ey, du hast ein fast romantisches Verhältnis zur deutschen Sprache und zur Grammatik. Mhm. Also ist ja wirklich so.
Ja.
Also du liebst es ja auch geradezu.
Ich liebe es sehr, ja. Aber zu deiner Frage, es war alles. Ich fand's scheiße, ich fand's normal, ich fand's geil. Es war irgendwie alles tatsächlich.
Es gab diesen einen Tag, der dich vor allem dazu motiviert hat, der deutschen Sprache in jeder Beziehung Herr zu werden und es wirklich zu beherrschen. Ne? Wir wissen ja, dass du es letztendlich auch geschafft hast. Das war dieser Tag, als du mit Muttern auch wieder zur Ausländerbehörde bist, denn ihr hattet den Ausweisungsbescheinigung oder wie heißt das? Ablehnungsbescheid bekommen. Jetzt wird nicht mehr verlängert. Gefahr ist nicht mehr im Verzug.
Ja.
Für euch aus der Türkei stammenden Jesiden. Ihr müsst zurück. Ich meine, du in Deutschland geboren, natürlich.
Ja, ja.
Und ich sage dir ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, ich fand es schockierend. Mhm. Dieser Tag, da warst du 14. Ne? Mhm. Ich meine, dein erster Bescheid war, da warst du 5 Jahre alt. Mhm. Da kam zum ersten Mal der Ablehnungsbescheid. Nun kann man ja Widerspruch einlegen. Mhm. Deswegen seid ihr auf die Ausländerbehörde gegangen. Mhm. Aber die Frau hat euch wirklich behandelt wie Dreck. Und es wurde sogar handgreiflich. Und ich sage, ich habe es gelesen, ich dachte, ich lese nicht richtig. Mhm. Ich war auch schon auf Ausländerbehörden, auch mit meinen jesidischen Freundinnen und so. Aber die sind immer super behandelt worden. Und da waren auch immer ganz coole Beamte und so. Mhm. Natürlich konnte man nicht immer so helfen, wie man gerne wollte, weil ihnen die Hände gebunden waren. Aber sie waren immer relativ freundlich und es war gut. Mhm. Aber hier kam sogar eine Security-Person von hinten und hat den Kopf deiner Mutter auf den Tisch gedrückt. Habe ich gesagt, das ist schockierend. Das ist traumatisierend.
Ja, es ist traumatisierend. Also zu diesem Ablehnungsbescheid, den ich bekommen habe, als ich 5 Jahre alt war, vielleicht kurz dazu, von dem wusste ich auch nichts. Ich habe im Zuge des Schreibens sämtliche Ordner durchforstet und dann ist mir dieser Bescheid entgegengesprungen, der mir gesagt hat, ey, du musst weg hier. Und da war ich 5 Jahre alt. Das wusste ich nie, dass wir diesen Bescheid schon so früh einmal bekommen haben.
Da konntest du auch noch nicht lesen?
Da
musste
auch.
Also deine ältere Schwester das genau, dann managen, okay.
Genau. Und ja, dann später zu diesem zur Ausländerbehörde vielleicht allgemein. Ich bin da ganz bei dir. Natürlich kenne ich auch tolle Menschen, die da arbeiten
Logen,
und uns geholfen
klar.
haben. Und wir haben auch viel Unterstützung bekommen. Wir hatten Integrationslotsen, der uns auch okay, begleitet hat und
cool.
all sowas. Wobei dieser Begriff Integrationslotse irgendwie merkwürdig ist, wie ich finde. Aber eine Person, die sich dem, ähnlich wie du das vielleicht bei der jesidischen befreundeten Familie machst, was ich übrigens sehr toll finde und sehr wertvoll finde.
Ja,
also ich hatte auch gute Erfahrungen. Aber es gab eine Sachbearbeiterin, die mir bis heute unglaublich.
Mach aus deinem Herzen keine Mördergrube.
Ja, noch, also sie steckt mir noch im Erinnerungsarchiv fest und die war bestialisch drauf. Und da gab es leider diese Situation und ganz viele Termine, wo man nicht so schön behandelt wurde. Und auch, das ist etwas, was ich glaube ich jetzt auch gerade auf Tour immer wieder auf der Bühne mitgebe. Man hatte oftmals das Gefühl, dass man nicht als eigenständige Geschichte wahrgenommen wurde, sondern als etwas, was von ganz vielen Fällen abgearbeitet wird. Das war aber Gott sei Dank auf diese Sachbearbeiterin beschränkt. Und es ist mittlerweile, ich war lange nicht mehr da, aber wir hatten auch gute Erfahrungen natürlich. Ja, das sind auch tolle Menschen, die sehr eifrig arbeiten.
Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Und diese eine Sachbearbeiterin war auch noch die Mutter eines Mitschülers von dir. Genau. Also man kannte sich von gewissen Schulfesten oder so, man war sich über den Weg gelaufen. Das änderte nichts. Also sie musste ja korrekt bleiben, die Frau, hat euch aber trotzdem schikaniert und dann fehlten da noch wieder Kopien und das geht nicht. Und dann, aber die Frist läuft ja aus für den Ablehnungsbescheid. Ja. Da wurde deine Mutter halt unruhig und auch laut und hat gesagt, bitte, bitte, bitte. Ja. Und dann kam Security und hat sie auf den Tisch gedrückt. Dagegen würde man heutzutage klagen.
Ja klar, ich glaube, das ist ja. Und ich habe auch, vielleicht noch dazu, deutsche Behörden und ihre Kopiergeräte, das ist eine Beziehung, die ungeheuerlich ist und die auch studiert werden könnte.
Warum? Was ist das Problem?
Naja, weil ich so oft die Situation hatte, dass sie partout nicht den Kopierer einsetzen möchten, der gerade mit uns im Büro steht, sondern dass man es selbst mitbringen muss. Ich verstehe es einfach nicht. Aber wahrscheinlich irgendwelche Kosten, die gespart werden müssen. Und dann will es, wenn es einer hat, dann wollen es alle. Aber zu der Situation, eine ganz schreckliche Situation, ja. Und du hattest das große Glück, dass du bisher tolle Behörden kennengelernt hast und ich hier und da auch. Aber ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, ganz viele Gespräche geführt mit Familie, aber auch mit Freunden, die auch aus der Gerüstlandschaft kommen, aber auch aus dem Studium und hast du nicht gesehen, die Ähnliches berichtet haben. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht und ich glaube, das ist auch nichts, was irgendwie statistisch beobachtet wird, aber es gibt etliche solcher Geschichten. Mit Schikane auch an der Behörde. Ganz viel leider.
Ja.
Und ich glaube, in Oldenburg geht es noch gut zu. Wie gesagt, ich kenne auch tolle Leute, die da arbeiten. Aber wenn wir nach Berlin gucken oder sowas.
Was hat das mit dir gemacht, diese Situation damals? Du als 14-Jähriger?
Ich war im Überlebensmodus danach und wollte unbedingt trainieren. Förmlich wie für eine Sportart. Ich wollte besser werden, damit sowas nicht mehr passiert.
Ja, okay. Also du bist dieser Sachbearbeiterin nie wieder begegnet.
Nein, irgendwo ich weiß bis auch nicht, heute. Wo die Jungen, nein.
Okay. Wir wollen nochmal kurz einen Blick auf die Deutschen werfen, denn du hast ja einen guten Blick auch ein bisschen von außen auf die deutsche Gesellschaft. Was dir zum Beispiel auffällt, sind Stuhlkreise. Habe ich gesagt, echt krass, ist das was total Deutsches, ein Stuhlkreis?
Ich glaube, Kreise allgemein. Deutsche haben eine akribische Besessenheit zu Kreisen. Kreissäle, Stuhlkreise, Kreisverkehr. Deutsche mögen Kreise, habe ich das Gefühl, ja.
Ja, Kreise sind, aber ich glaube, so runde Formen sind ja eigentlich etwas sehr Gutes. Also,
ja, ich meine auch nicht, dass es was Schlimmes ist.
Und der Kreissaal, muss man sagen, kommt von Kreisen, das heißt wahrscheinlich gebären, aber das kommt nicht von Kreis. Auch nicht, weil der Saal rund ist.
Es steckt ja irgendwie im Titel.
Aber wir haben es alle gedacht. Viele denken das heute noch, dass es von daher kommt. Aber es kommt von irgendeinem altdeutschen Wort Kreisen.
Und was Kreisen bedeutet?
Wahrscheinlich Gebären oder so. Ich weiß es nicht genau. Vermutlich. Ja, aber Kreisen haben wir mal irgendwann mal rausgefunden.
Bis heute mit S. Also es wird mit SZ geschrieben.
Es wird auch mit SZ sogar geschrieben. Stimmt, du hast recht. Kreissaal. Ja, es wird mit SZ geschrieben.
Ja, weil der Saal, es hat ja nichts von einem Saal und auch nichts von einem Kreis. Ja.
Nee, man könnte mal denken, es ist ein runder Saal, aus welchem Grund auch immer.
Ja.
Ja, okay. Und dann machst du dich auch ein bisschen lustig über das Aufteilen der Restaurantrechnung. Was stimmt damit nicht?
Na, das musst du mir sagen. Also,
Nee, warum nicht aufteilen? Ich esse etwas für 10 Euro, jemand anders für 50 Euro. Warum sollte ich 35 Euro bezahlen, obwohl ich doch nur für 10 Euro gegessen habe?
Ja,
so deutsch bin ich definitiv.
Okay.
Mir tut es weh. Ich habe in Italien sehr gelitten. Weißt du, alle haben so Alkohol, Wein, ich trinke keinen Alkohol. Und so Alkohol, Wein und so. Und dann wirft jeder irgendwie Geld rein. So alle werfen das Gleiche. Und nicht nur, aber ich habe nur für 7,50 Euro was gegessen.
Ich
und muss
hatte
jetzt irgendwie
nur mein Sprudelwasser. Kleinen Mistkerl.
Also genau so. Und da bin ich total deutsch natürlich auch, aber das tut mir in der Seele immer noch weh, denn 20, 30 Euro sind ja viel Geld.
Ja, voll. Das ja das sind, aber das waren jetzt Geld. Auch wirklich aggressive Beispiele. Da bin ich bei.
Achso, okay. Ja, aber ich weiß, dass viele sich darüber aufregen. Das geht gar nicht gegen dich. Ja. Aber dass man da so kleinlich ist, dass man nicht irgendwie die Rechnung gleichmäßig teilen möchte, ja. Das habe ich oft schon gehört. Da gibt es auch innerhalb Deutschlands ja. Leute, die das ein bisschen verächtlich finden. Aber wie kleinlich. Ja, aber ich habe doch aber wirklich nur
ich glaube, es kommt am Ende des Tages auch ganz darauf an, mit wem du denn da unterwegs bist. Wenn,
also nee, wenn es ich will keine 50 Euro bezahlen, wenn ich nur für 10 Euro gegessen habe. So bin auch, ich.
Und wenn du mit Anke
nenn mich kleinlich. Ach, weißt du, wie das ist, wenn man mit Anke unterwegs ist? Ja. Die lässt einen ja nie zahlen. Und die lässt deswegen, einen nie zahlen. Die lässt einen nie zahlen. Ich manchmal kann ich eine Kleinigkeit bezahlen, aber ja. Ehe du dich versiehst, hat die gezahlt. Ja. Sie ist natürlich ein sehr großzügiger Mensch. Schön. Also das ist ja, also ich habe noch nee. Guck mal jetzt, also manchmal jetzt macht sie das nur so, ja, Chrissy, du kannst es bezahlen heute. Du kannst es bezahlen, dann lässt sie dich mal einmal, weißt du, so bezahlen. Ja. Ansonsten, die ist aggressiv. Und du weißt ja, dass sie auch sehr übergriffig und sehr aggressiv sein kann.
Aber aus Liebe.
Aus Liebe, ja. Weißt du? Ja. Und ja, also von daher.
Ja, ist natürlich jetzt leicht gesagt, um mich dadurch sympathischer zu machen, aber ich glaube, ich bin da so gepolt wie Anke. Aber ich verstehe auch deinen Kummer, dass du da nicht das Gesäufnis von irgendwelchen Leuten bezahlen möchtest. Da muss man eine gute Balance irgendwie finden.
Ja. Und sie macht übrigens auch ein extrem gutes Tikka Masala. Das nur da, ja, und zwar richtig. Tikka Masala ist eines der am häufigsten gekochten Mahlzeitenspeisen, die ich bei ihr gegessen habe schon. Tikka Masala macht sie extrem.
Was ich mal gerne von ihr probieren würde, weil das hat sie mal irgendwo gekocht, ja. Badrigiani. Hast du das mal von ihr gegessen?
Nein, das kenne ich, habe das noch nie gehört.
Bömi kocht zu Gast. Das sind so gegrillte Auberginenstreifen. Okay. Und dann kommt da irgendwie so eine Walnussfüllung und dann rollt sie das so ein. Das würde ich mal gerne essen.
Okay, ist gut.
Essen ist so geil. Ich könnte auch den ganzen Tag über Essen reden. Okay.
Aber wer könnte das nicht? Ja. Sag mir noch was über das German Smile. Finde ich ja auch geil. Mhm. Was ist das German Smile?
German Smile ist ein Ausdruck für vermeintliche Fürsorge und Freundlichkeit, aber eigentlich wird es nur aus Scheinheiligkeit eingesetzt und hinter diesem German Smile steckt der nett gemeinte Rat, verpiss dich und lauf weiter, sonst raste ich hier gleich aus.
Also ein Lächeln, den man sofort ansieht, dass es total falsch ist.
Danke.
Weil genau, alles ist ja so zusammengedrückt, die Augen sind so ganz klein, also es ist wirklich der Mund zu einer Grimasse, aber es soll so ein Lächeln sein, aber eigentlich ein verächtliches Lächeln.
Genau.
Aber in welchen Situationen ist dir das vor allem aufgefallen?
Ja, sowas wie beispielsweise, ich steige gleich in den ICE und habe eine Sitzplatzreservierung und darauf sitzt aber eine zerbrechliche Oma. Und dann muss ich sie, es tut mir leid, ich habe dafür gezahlt, da bin ich dann doch auch zu deutsch. Da muss ich diese Oma darauf hinweisen, ja, sie müssen aufstehen. Und dann aber noch so ein German Smile hinterher.
Oh Gott, das ist eine der härtesten Situationen. Yeah. Also ich würde es nicht...
Aber ich habe es jetzt auch gerade schlimm gemacht. Es hätte auch ein fitter, jugendlicher Typ sein können.
Okay, ja, dann den würde ich vom Platz holen, ohne Probleme.
Würdest du die Oma darauf hinweisen, dass sie weg soll?
Nein.
Scheiße,
ich könnte es nicht.
Der Unmensch.
Ich könnte es nicht, weil es ist eine ältere Frau. Und auch wenn es bedeutet, dass ich jetzt vielleicht 3 Stunden stehen muss, also in überfüllten Zügen, vorheriger Zug wurde gestrichen, Zug ist überfüllt.
Tut mir leid. Naja, Quatsch. Ich würde Ausschau halten nach einem anderen Platz, natürlich.
Ja, selbstverständlich. Ja. Aber der ist voll. Es gibt nichts, weil der vorherige Zug ja ausgefallen ist. Es gibt keinen freien Platz. Bitte räumen Sie die Taschen, wird durchgesagt schon vom Schaffner. Schaffner sagt man gar nicht mehr. Zugchef.
Ja.
Was auch immer. Bitte räumen Sie die Taschen, da ist kein Platz mehr frei. Es ist hart. Ich könnte es nicht bei einer Oma.
Ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu Stellung nehmen möchte. Ich bin mir gerade uneinig.
Okay, dann werden wir das so vermerken und auch natürlich in deine Akten eintragen. Genau. Es wird später nachzulesen sein, auf jeden
Aber
Fall.
Das ist auf jeden Fall eine gute Situation für einen German Smile, das können wir festhalten.
Ja. Ich möchte noch einen Satz von deiner Mutter oder vielleicht von deinen Eltern auch zitieren. Ja. Der ist auch wirklich sehr schön und der spricht für diese Bildlichkeit, mit der sie gerne spricht. Der Sonnenschein des Tages gehört allen. Mhm. Der ist so schön.
Das ist ein kurdisches Sprichwort.
Ein kurdisches Sprichwort.
Ja.
Wann hast du das letzte Mal von ihr gehört? Weißt du es zufällig?
Ich kann dir keine explizite Situation nennen, aber ich kann dir sagen, dass das immer gesagt wird oder wurde von meiner Mutter, gerade in so geschwisterlichen Streitigkeiten, die wir hatten, wenn wir um den letzten Schokoriegel streiten, jetzt angenommen. Und dann heißt es, der Sonnenschein des Tages gehört allen. Also ist so ein Appell an das Teilen.
Genau, teilen. Es gehört allen. Wir müssen alles teilen.
Es ist natürlich für alle etwas da.
Eure Kultur ist ja auch durch Großzügigkeit definiert. Mhm. Ne, also, aber auch manchmal ein bisschen durch Überfluss. Weißt du, wenn ich bei meinen Freunden dann zu Besuch bin, Alter, dann wird sofort aufgetischt, ohne Ende. Und du musst was trinken. Oder aber auch, na gut, das kenne ich aber auch dann vor allem auch von den arabischen Freunden. Ja. Du kommst und du kriegst ein Stück Kuchen und willst gern ein Stück Kuchen haben. In jeder deutschen Familie würdest du ein Stück Kuchen bekommen. Die geben dir aber von Anfang an drei Stücke. Und das ist einfach viel zu viel.
Und es ist eine Beleidigung, wenn du es nicht anrührst.
Oh, ich weiß, aber ey, irgendwann denke ich, und dann denke ich tatsächlich, wir sind hier in Deutschland, ich muss mich nicht terrorisieren lassen. Ich muss nicht drei Stücken. Ich sage dann, ich habe keinen Hunger, wirklich, aber ich will ein Stück essen, ich nehme noch nach. Ich weiß, dass das beleidigend ist, aber ich denke auch, wir sind ja auch in Deutschland, da werde ich doch auch Nein sagen können.
Aber du dürfst Nein sagen, aber dann bist du halt unbeliebt, wenn du den Raum verlässt. So musst du das halt in Kauf nehmen.
Aber ich habe das Gefühl, ich bin doch beliebt, obwohl ich so.
Dann sind die richtigen Leute.
Aber hinter verschlossener Tür werden sie wahrscheinlich über mich lästern. Nee, aber ich finde, das ist ja auch so eine Art von Übergriffigkeit, dass du drei, und das sind ja nicht Kuchen, wie wir sie haben. Die Kuchen sind ja mit doppelter Kalorienmenge. Die sind ja Zucker, süß. Magst du auch nicht? Mhm. Zeigst du gerade? Niemand darf es wissen, aber ich werde jetzt einfach hier sagen. Und davon drei. Und ich so, wann soll man drei Stücken davon essen?
Ja. Und es sei dir verziehen. Beim nächsten Mal, dann. Ja. Du kannst ja mal probieren.
Aber es kommt alles. Irgendwie, da werden Schokoriegel aufgelistet und natürlich noch Nüsse jeder Form.
Und dann auch noch für zu Hause was eingepackt.
Selbstverständlich. Ja. Und vier Getränke und so. Und obwohl du eigentlich gerade so fasten wolltest oder Schokoladen fasten wolltest, siehst du dich einfach dieser Batterie von irgendwelchen Süßkrams. Ja, siehst du dagegen. Das ist wirklich auch ein bisschen anstrengend, weil man nie einfach mal nur so vorbeikommen kann, sondern immer gleich groß eingeladen wird. Und jetzt kommt aber das Gegenteil. Die kommen zu uns und kriegen nichts. Also sie kriegen... Also wir haben, wir haben ja auch nichts da. Sie kriegen natürlich immer zu trinken. Klar, trinken ist immer da. Ja. Aber es ist kein Kuchen da oder auch nichts Vorbereitetes. Die haben ja auch den Kühlschrank immer voll, falls jemand kommen könnte.
Nee, ich glaube, das ist, also wenn du jetzt beispielsweise mit Anke zusammen bei mir zu Hause zu Besuch wärst, ich würde dich nicht dazu zwingen, dass du fast heulen musst, weil du da ein Stück Kuchen essen musst. Aber es gehört schon dazu, dass aufgetischt wird und dass man versorgt wird. Und ich glaube, dieses obsessive Versorgen und dich dazu in die Richtung schubsen vom Kuchen zu probieren, den du eigentlich abgrundtief hast, ist auch wieder so ein Ausdruck von, du sollst dich hier wohlfühlen. Ich glaube, wir haben großen Spaß daran, Leute zu betüdeln. Und mir geht's ähnlich.
Okay, gut. Also,
es macht ja auch, mir macht's großen Spaß, wahnsinnig zu werden und zu kochen und vorzubereiten. Ich mag das sehr gerne, ehrlich gesagt.
Schön, also bei dir würde ich mich auch nicht trauen, glaube ich. Also, so wie du jetzt guckst, bei dir würde ich mich dann auch nicht trauen. Ja. Also du hast ja auch immer so schöne grammatikalische Begriffe den Kapiteln vorangestellt. Mhm. Und eins ist Alliteration, ne, erklärt, mit wenn immer der gleiche Anfangsbuchstabe existiert. Deine Beispiele: Angst, Andersartigkeit, Abfälligkeit. Das ist auch so lustig. Mhm. Du erklärst hier, du bringst deiner Mutter ja auch gewisse Sachen bei. Und dann steht ein Wort wie Abfälligkeit, wo ich zweimal hingucken musste und denke.
Sagt man das nicht?
Okay, was ist, also das war eine abfällige Bemerkung, daher kenne ich das. Ja. Aber das ist der einzige Kontext. Und ich muss erst mal überlegen, Abfälligkeit. Das Lustige ist nur, dass du exemplarische Begriffe aussuchst und einer von denen ist Abfälligkeit. Mhm. Und ich nur, was ist das für ein Wort, Abfälligkeit?
Ach, krass, habe ich gar nicht so wahrgenommen.
Ich kenne das gar nicht so richtig.
Aber ich glaube, ich habe...
Außer eine total abfällige Bemerkung.
Ich habe es zum Substantiv dann einfach gemacht.
Ja.
Ja, aber ja.
Oder, Herr Deutschlehrer, also fast, ohne Magister bisher, aber ein Nomen ist ein Wort, und das hat deine Mutter auch wunderbar gelernt, ein Nomen ist etwas, das man anfassen kann. Und ich nur, und was ist mit der Streit?
Ja, da kommen wir, das ist, glaube ich, eine veraltete... didaktische Methode aus der Schule, so habe ich es beigebracht bekommen.
Ja, die macht ja auch Sinn. Man versteht ja auch, was gemeint ist.
Aber du hast recht.
Ja, denkst du, der Streit. Oder, denkst du, ah klar, das Fußballspiel. Das sind ja auch Nomen. Soll ich dir was sagen? Ich habe ChatGPT auf dem Weg hierhin gefragt, ist der Streit ein Nomen? Yeah. Weil ich ja deine Definition auch gelesen habe. Und es hieß, ja, es ist ein Nomen.
Ja, klar.
Alles mit der, die das ist, Nomen.
Yeah.
Und da habe ich gesagt, ah, okay, gut. Aber
den Streit kann man nicht anfassen. Ja.
Nein, kann man nicht anfassen. Also nicht wirklich so. Oh, es gab eine süße Situation auch noch in Sachen Nomen. Da hatte deine Mutter das nämlich gelernt. Denn sie hat ja ein paar Mal Deutschunterricht auch begonnen. Ne? Also so ist es ja nicht. Sie hat den einen oder anderen Kurs.
An der VHS,
Hat sie an der VHS belegt.
Ja.
Aber irgendwann fiel es dann wieder aus. Und dann hatte sie doch keine Zeit. Und sie musste auch arbeiten und so.
Ja.
Genau. Und dann hat sie mal einen coolen Satz gesagt. Dein Vater kam nämlich in die Wohnstube rein.
Ja.
Und sie sagte,
da kommt ein hungriges Nomen von der Arbeit gerade, Weil da saß ich gerade zuvor, weil das war das, was ich gerade irgendwie in der Schule hatte und sie. Und dann haben wir gemeinsam gelernt und dann kam das hungrige Nomen, a.k.a. mein Vater, gerade in die Küche rein. Ja, das war mir wichtig beim Schreiben, dass trotz all dieser Mühseligkeiten, dass da Witz enthalten ist, der nun mal halt auch im echten Leben bei uns immer vertreten ist.
Ja. Da kommt ein hungriges Nomen.
Ja.
Das ist lustig und das ist typisch deine Mutter.
Ja, voll. Total.
Ganz zum Schluss kurze Autorvervollständigung. Du bist ja Autor jetzt.
Ja.
Vervollständige folgende Sätze. Morgens als allererstes.
Wird die Katze gefüttert.
Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt.
Versuche ich, ruhig zu bleiben und ein German Smile aufzusetzen.
German Smile. Ein Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Der Klang vom Kendrick Lamar-Album.
Okay.
Kendrick Lamar, ein Rapper?
Mit welchem... Ja, ich kenne Kendrick Lamar. Mit welchem... Also komm, ich bin zwar in den 80ern stehen geblieben,
nee, weil du mich
laut Aussage meiner besten Freundin. Quatsch,
weil du mich gerade verdutzt angeguckt hattest, so ganz kurz. Aber du willst eine Frage stellen dazu.
Genau, weil ich überlegte, okay, Klang, mit welchem Klang beginnt denn dieses Album? Ist das vielleicht auch sogar tatsächlich ein Klang oder irgendwas sein?
Es ist Operngesang tatsächlich, jetzt beim letzten Album. Der Intro-Track beginnt mit Operngesang. Und ich bin allgemein tatsächlich gerade ein bisschen in dieser Opernwelt.
Wirklich?
Ja.
Cool.
Und ganz viele kommerzielle Musikern bedienen sich gerade wieder diesem Genre. Kendrick Lamar hat ganz viel gemacht, aber auch die spanische Sängerin, ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Berghain.
Ja, genau, Rosalia.
Rosalia.
Ja, auf Deutsch sogar.
Auf Deutsch, zwischendurch singt sie auf Deutsch so, also hymnenmäßig, also wie so ein Choral.
Habe ich auf dem Weg hierher gehört.
Witzig, ich habe den Song vorgestern erst zufällig gehört.
Ich finde es gut.
Rosalia.
Ja,
Berghain heißt der Song, das Wort taucht nicht auf in dem Song, aber er heißt Berghain.
Und drei Sprachen, also es beginnt auf Deutsch, dann switcht sie rüber zu Spanisch und am Ende ist es Englisch.
Also Englisch.
Super, super Lied.
Sehr lustig. Ja. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zuerst...
ins Jahr 2006 zurückreisen.
Okay, und das, obwohl du kein Fußballfan bist.
Obwohl nicht, aber es war ein toller Fußballsommer für mich. Es war ein richtig unbeschwerter, toller Sommer, der auch ganz einprägend für meine Kindheit war. War
11 Jahre alt warst du da.
Ja,
Okay.
2006 hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen.
Okay, was war die größte Scheiße, die du 2006 gebaut hast?
Ich war, glaube ich, ein ganz gediegenes, schüchternes Kind. Okay, ich habe gar nicht so viel Scheiße gebaut.
Okay.
Ja. Ja, außer halt Spendengelder einsammeln, die gar nicht für Spenden gedacht waren. Aber es tut mir leid, aber...
Aber für Hunde machen die Deutschen alles, wie du ja auch schon festgestellt hast. Wie deine Mutter ja auch wirklich verächtlich gesagt hat, in Deutschland kriegt sogar ein Hund eher einen Pass als jemand, der hier seit vielen Jahren lebt oder aufgewachsen ist und so. Und da habt ihr für Hunde gesammelt, ne?
So ist es. Ich weiß nicht, war das im Jahr 2006? Ich weiß es nicht. Aber 2006, ich würde dahin reisen, auf jeden Fall.
Okay. Hattest du ein schlechtes Gewissen irgendwann nochmal, weil ihr dann einfach das Geld natürlich nicht fürs Tierheim gesammelt habt, sondern...
Nee, ich habe es wieder gut gemacht. Zum Beispiel mein Kater ist aus dem Tierheim adoptiert.
Ja. Ich mochte die Reaktion von dem ersten, du hast darüber in dem Buch geschrieben, von dem ersten Mann, den ihr an der Tür getroffen habt. Ihr seid in ein extra gutes Wohnviertel gegangen, wo Menschen auch Hunde haben und teure Autos vor der Haustür stehen und so. Und der Typ fand euch köstlich, oder? Jochen oder wie auch immer er hieß.
Jochen.
Im Buch heißt er, glaube ich, Jochen. Ja. Und der war auch richtig lustig, oder? Der hat sich richtig amüsiert über euch.
Der war lustig, aber der war auch so eine ganz tolle Schlüsselfigur dafür. Ja, der war nett. Erstmal, das müssen wir festhalten, der war nett und lustig. Und der war ganz cool für mich zu verstehen, dass der wohnte ja ganz nah bei mir. Aber wir wohnten trotzdem so unterschiedlich.
Mhm.
Und das fand ich so spannend an Jochen. Der hat das so gebündelt wiedergespiegelt. Ja. Aber Jochen war toll.
Der hat euch 5 € gegeben und hat gesagt, hier, der Nachbarn hat auch einen Hund.
Super rauf reingefallen, der Idiot.
Wobei das Lustige war dass du dich auch noch so rangewanzt hast an ihn, indem du über seinen Hund gesprochen hast, der ja wohl Dixon heißt.
Ja, denn die lieben ja Hunde mehr als ihre Kinder, so ja. Jochens. Ja.
Und der Name Dixon stand eben auch mit auf der Klingel. Mhm. Und ihr Hund Dixon, den ich habe bellen, dann nennen wir Dixon? What the fuck, das ist mein Sohn.
Ja. Wir nennen seinen Sohn Dixon, ist doch voll der Hundename, oder?
Ja, total.
Also so nennt man ja wohl, wenn überhaupt, einen Hund. Ein Jack Russell oder so.
Total. So, mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist...
Ist gar nicht so spektakulär, aber ich kann meinen Hals sehr weit rausfahren. Ich zeige es dir jetzt exklusiv. Also, ja? Vielleicht ist es auch veraltet,
also,
aber ich finde, ich habe einen sehr langen Hals.
Oh, Wahnsinn, krass. Du gehst so richtig nach vorne. Der geht waagerecht nach vorne.
Ja.
Hammer.
Ja, siehst du? Das können nicht so viele, glaub mir mal.
Krass, voll fast ein halber Zirkus-Act ist das. Das finde ich sehr schön. So, mein Adrenalin hole ich mir, wenn...
Oh, mein Adrenalin hole ich mir, wenn ich kurz davor bin, auf die Bühne zu gehen. Ich gehe jetzt ab übermorgen auf Tour.
Yes.
Und das ist jetzt keine Werbemaßnahme, die Tour ist ausverkauft. Aber da bin ich wirklich voller Adrenalin.
Ja, ja. Das glaube ich. So, und zum Schluss, mein letzter überflüssiger Online-Kauf war?
Die Tätowiermaschine. Das hat ja nicht lange gehalten. Aber ich habe auch, soll ich sagen?
Ja.
Ich bin Opfer von einem TikTok-Video geworden, wo Reinigungstücher bis in den Himmel gelobt wurden. Und da wollte ich diese Reinigungstücher haben, womit man angeblich das eingetrocknete Fett von der Herdplatte runterschmieren kann. Und die habe ich mir jetzt gekauft. Das tut mir leid. Sie sind noch nicht da.
Ach so, ich dachte schon, die funktionieren nicht. Das wäre nämlich gut gewesen.
Ja, das muss ich beim nächsten Mal berichten.
Ah, okay. Ja. So. Und dann noch eine Runde. Das ist ja das letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Meine Adventskalender. Ich habe von meinem Bruder zwei Adventskalender geschenkt bekommen und die habe ich gestern Abend fotografiert. Warte, ich zeige sie dir.
Selbstgebastelte?
Nee, kommerziell hergestellt.
So Klassiker. Ja, genau. Ach, und die gibt es jetzt schon im Oktober.
Ja, aber ich beschwere mich nicht darüber. Ich liebe ja Weihnachten. Für mich ist es perfekt, dass es im Oktober beginnt. Und das ist das letzte Foto auf meinem Handy, ja. Weil ich die Freunden zeigen wollte.
Tassim, danke dir.
Ich danke dir für
die Begegnung.
Dankeschön.
Es hat großen Spaß gemacht. Schön, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben hier.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke dir.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Christian Hort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung. Wie verändert künstliche Intelligenz meinen Job? Wie wird Wohnen wieder bezahlbarer? Wie steht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien? Es gibt so viele Themen, die uns in ganz Deutschland bewegen und über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Mitreden. Deutschland diskutiert.
Was ich dazu noch sagen möchte ist...
Ab dem 29. April, jeden Montag und Donnerstag um 20.15 Uhr. Live im Radio bei BR24, HR Info, NDR Info, RBB24 Inforadio und SWR Aktuell. Und gleich danach natürlich auch in der ARD Audiothek.